Die Dorfschönheiten.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur dritten Folge Die Dorfschönheiten. Wir sind hier an einer Bundesstraße am Ausgang unserer Heimatstadt. Denn heute dürfen wir euch begrüßen zum
Geocaching-Podcast.
Ich wollte was sagen und das mich unterbrochen. Sorry. Kein Problem. Zu einem nicht sehr nerdfähigen Thema, eigentlich schon, aber nicht so Kellerkind-mäßig. Wir gehen nämlich heute raus. Wir nehmen euch mit in die spannende Welt der Geocaches. Ihr seid gerade mit im Auto. Der Peter ist gerade losgefahren. Und ja, diese Folge wird ein bisschen Radio-Piratensender-mäßig. Denn es werden viele Umweltgeräusche dabei sein. Das aufheulende 180 PS-Motoren im Hintergrund. Und wir begrüßen euch, Tim Taylor, den Heimwerker König.
Hallo, danke, Alex.
Das ist Tool Time. ja, ich begrüße den Peter natürlich wieder.
Jo, moin, und ich begrüße natürlich den Robert, Freund und Kupferstecher. Herzlich willkommen im Auto.
Im Auto. Ach, Freunde. Wie war deine Woche, Peter? Oder deine Wochen, wir haben jetzt zwei Wochen nicht mehr gesehen.
Ich wollte gerade sagen, es ist einiges passiert, gell?
Ja.
Boah, wo soll ich anfangen?
Am besten von vorne.
Also diese Woche war nicht viel. Also in letzter Zeit, also ich habe mich in den letzten Wochen auch, die Gamescom war ja in der Zwischenzeit auch, damit auch ein bisschen beschäftigt. Das war ein Übergang, ne?
Ja.
Mit der Gamescom. Ja. Ich war persönlich nicht dort, aber ich habe mir viele zahlreiche Videos angeguckt, weil ich informiert sein möchte.
Aber ich will nicht zu viel teasen. Nächstes Jahr die Dorfschönheiten auf der Gamescom.
Nicht. Wieder nicht. Und ja, ich muss sagen, gab es wieder ein paar coole Ankündigungen. Unter anderem ein Jurassic World Game. Spiel, also Theme Park Manager eigentlich so.
So wie Zoo Tycoon damals.
Genau, ja. Oder Rollercoaster Tycoon. Ja, also, auf jeden Fall. Klingt nicht schlechter. Bisher ist nur ein Trailer da, aber... Klingt gut, sag ich mal so.
Ja, ich habe, muss ich ehrlich sagen, nicht so viel verfolgt. Ich habe ein paar Sachen mitgekriegt. Aber... Ja. Ja. Zurzeit macht mich so viel gerade nicht an. So gaming-technisch. Macht mich gerade nicht viel an.
So. Ja, wird es wohl Zeit für das erste VR-Porno-Game.
Naja, ich habe kein VR-Device. Ich glaube, daran scheitert's.
Sobald das draußen ist, kaufst du dir das einfach.
Meinst du? Ja.
Nö. Die Händler das Ding rauswichsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, was ist bei dir passiert, Robert?
Oh, wenn ich sage, oh.
Oh.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, unsere Karten sind gekommen.
Ach ja.
Radio Nukular. Mhm. Wir gehen zu Radio Nukular und nehmen euch mit zur Live-Tour. Da machen wir auch einen kleinen Podcast. Das ist quasi heute die Generalprobe, wie sich das so anhört in einem Auto. Und ich freue mich sehr drauf. Peter, denke ich, auch.
Ich mich auch, ja.
Obwohl ich sagen muss, ich bin nicht so der Fan davon, so thementechnisch diesmal ein bisschen ins Schwarze gegriffen, ins Leere gegriffen. Denn das Thema heißt 5 Fäuste und ein Power Glove, was definitiv eine Anspielung auf Bud Spencer ist, hundertprozentig.
Okay.
Und auch das Bild, da hat er so diese Jacke, die er in Mücke anhat, an, ja, auf dem, da sind die drei Jungs so gezeichnet, auf den Karten, die ich dir geschickt habe.
Mhm.
Ja, da hat er diese Jacke an, wo er, sie nannten ihn Mücke oder keine Ahnung, wie auch immer dieser Film heißt. Naja, gut, ich meine, aber da wird trotzdem ganz viel lustiger Scheiß bei rauskommen, ist eigentlich auch egal.
Ich
höre ja auch so, weil die Podcasts machen auch über Sachen, die mich eigentlich nicht so peripher interessieren. Andersrum, die nicht, das war jetzt irgendwie, naja, die mich tangieren mich äußerst peripher. Und wie zum Beispiel PlayStation 1, das war ja für dich voll das Ding. Hm. Ich hatte keine PlayStation 1, konnte da also nicht mitreden, aber so ein paar Spieleklassiker kennt man ja, so Final Fantasy und so ein Kram. Kennt man ja, das gehört ja zum allgemeinen Knowledge, nie gespielt, aber damit auseinandersetzen tut man sich ja schon irgendwie indirekt, wenn man ständig irgendwelche YouTube-Videos konsumiert, wo Leute von ihren geilsten Spielen erzählen, kommt man da ja nicht dran vorbei. So, auf jeden Fall, da freue ich mich sehr drauf. Unsere Zeit mich wieder derbe hängen geblieben an einem Spiel. 10 Euro bei Steam. Gary's Mod. Sagt dir Gary's Mod was?
Nee, gar nicht.
Das ist so Trouble in Terrorist Town. Also es ist aus so Half-Life und... Also so ein Mod-Programm quasi. Aus Half-Life und Counter-Strike und so, wo du so diesen ganzen Sachen benutzen kannst und dir da neue Maps bauen kannst. Und da machen sie eben auch Roleplay-Server. Da gibt's Roleplay-Server Zweiter Weltkrieg zum Beispiel. 1942, irgend so eine Scheiße. Zombie-Survival-Rollenspiel und eben auch das Roleplay-Hogwarts. Und da bin ich zur Zeit voll drin. Ich bin immer noch erstes Schuljahr. Also richtig mit Häusern verdienen und Zaubersprüche lernen und Unterricht und dann kommt ab und zu mal ein Raid, also so von Voldemort kommt dann in die Schule und kidnappt dich und so eine Scheiße. Ja. Und ja, und die sagen dann halt auch, ja, die sprechen da sich nicht mit ihren Nicks an oder sonstigen. Du gibst ja da halt einen Namen am Anfang und dann läufst du dann halt da durch die Kante. Und ich heiße zum Beispiel Rupert Schisselminster. Und bin natürlich bei Ravenclaw, wie sich das gehört. Ich habe auch heute eine Ravenclaw-Jacke an.
Habe ich noch gar nicht gesehen.
Ja, ja, kann ich ja.
Warte, herrlich.
Ich muss auch umgreifen. Hier, da ist hier das Emblem drauf.
Emblem?
Das Emblem hier, Ravenclaw. Okay. Doch, der Schriftzug. Und,
verschalten.
Jetzt ist der Drag-Mode reingemacht. Und auf jeden Fall, du sprichst dann halt die Leute auch an, da läuft auch Harry Potter rum und sagt, hey Harry, kannst du mir helfen bei dem und dem? Und ja, also das ist quasi so ein Admin. Und dann sagt er, ja, da musst du, wenn du dich hinsetzen willst, musst du Alt F4 drücken. Und so ein Kram ist. Da ist halt Unterricht, Professor, da kommen halt die Professoren und sagst halt, ja, Herr Professor, da ist das und das und wie und so weiter. Die geben dann Unterricht und lernen dir dann halt Zaubersprüche und so Kram. Also es ist super nice eigentlich. Wo ich das gerade anspreche, ich bin ja totaler Harry Potter Fan, weil du noch nie meine Jacke gesehen hast. Ich habe auch noch die von Gryffindor, Slytherin und Hufflepuff. Also ich hab komplett alle. Ja, so. Und
herrlich.
Das sind diese ab dem vierten Film tragen. Also das sind genaue Nachbildungen quasi, die kannst du kaufen so. Die haben sie quasi als Merchandise, bieten die mit an. Super geil. Also ich bin und dadurch, dass ich eher schon immer ein Ravenclaw war. So, du kannst immer so Persönlichkeitstests machen. Welcher Simpsons-Charakter bist du? Oder welches Haus bist du in Harry Potter? Oder welcher Pornodarsteller könntest du sein? Und da bin ich meistens immer Ravenclaw. Aber du bist nicht so in Harry Potter drin, ne?
Nee, nur so ein bisschen. Ja, also ich kenne die Filme und alles, gell? Und wie gesagt, die Bücher auch ein bisschen gelesen. Aber jetzt so Persönlichkeitstests, in welches Haus ich gehöre, habe ich noch nicht gemacht. Also ich setze mir da privat jetzt auch keine sprechenden Hüte auf oder so.
Ja, aber nö, man ist halt Fan von manchen Dingen. Das Harry Potter-Ding wird nur noch von einem übertroffen, aber dazu gibt es auch später mal mehr. Um unseren Spruch auch in diesem Podcast mal wieder zu droppen. Und und da bin ich halt zurzeit wieder derbe drin. Ja, die Woche hatte ich derben Frühdienst. Derbe.
Oh.
Richtig schön. Geiler Scheiß. Also dementsprechend übermüdet war ich auch die ganze Woche. Also konnte ich auch gar nicht so viel spielen. Und ich habe mich übelst gezwungen. Ich hatte eigentlich nur noch das letzte Kapitel. Und ich habe es nur stückchenweise geschafft. Es waren 15 Seiten. Stephen King, Der dunkle Turm, habe ich jetzt nämlich angefangen.
Ach ja.
Das erste Buch habe ich jetzt beendet. Das zweite liegt schon auf meinem Nachttisch. Und mir gefällt's. Man muss dazu sagen, es ist ganz schön krass. Das ist ein Buch mit 300... Das ist ja kein langes Buch, 300 Seiten, aber es liest sich halt wie eine Einleitung. Das ist halt wie schön, dass du dabei bist. Du weißt jetzt grundsätzlich, worum es geht. Am Ende so ungefähr. Du weißt jetzt grundsätzlich, worum es geht. Im nächsten Buch fängt es erst an.
Okay.
So ungefähr. Ja, so crazy. Ungefähr fühlt sich das an. Man muss dazu sagen, die Dunkelbuchreihe hat 8. Die Dunkelbuch. Das Dunkelbuch. der Dunkelturmreihe hat 8 Bücher. Umfasst 8 Bücher. Und das wird ganz schön krass. Und ich freue mich derbe drauf. Dadurch, dass ich, habe ich ja im ersten Podcast schon erzählt, Club 19, Dominik Hammes, Simon Kretschmer. Mhm. Und ich werde mir auch den ersten Band vom Dunklen Turm mitnehmen und werde Dominik Hammes unterschreiben lassen drin. Und das wird schon nice. Bad Bibra, da haben wir auch schon eine geile Cash-Runde gemacht. Aber da können wir nachher mal drüber reden.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, also ich war jetzt grundsätzlich erstmal fertig mit meiner Woche, mit meiner Zeit, die ich verbracht habe.
Ich hätte noch ein, zwei Sachen, die mir noch aufgefallen sind, so nerdtechnisch.
Ja.
Hast du mitbekommen, dass ein neues Lego-Modell für den Millennium-Falken rausgekommen ist?
Nee.
Mit 7500 irgendwas, ein paar zerquetschten Teilen.
Okay, krass.
Kostet um die 800 Euro.
800 Euro geht aber noch.
Ist auch so ein richtiges, also eigentlich ein Erwachsenen-Modell, also in dem Sinne.
Ja.
Also ein richtig detailliertes Modell eigentlich jetzt.
Wahrscheinlich Logo, auch recht von Lego. Groß, ja.
Von Logo.
Wahrscheinlich auch recht groß, denke ich mal.
Ja,
weil,
auf jeden Fall.
Was, wie viele? 8000 Teile?
7500.
Ja. Ja, wenn du überlegst, ich bin ja auch Lego-Fan. Ich habe das Ghostbusters Feuerhaus von Lego.
Mhm.
Und das hat 4500 Teile und weißt du, wie groß das ist?
Mhm.
Das ist ungefähr so hoch wie anderthalb Schuhkartons, ein Schuhkarton aufrecht hingestellt. Aber auch so lang. Also, das kann man schlecht beschreiben, wie groß das ist. Aber es ist schon sehr groß. Es ist der Millennium Falcon wahrscheinlich auch relativ riesig. Wahnsinn. Okay, krass.
Auf jeden Fall.
Aber das ist ja so ein Ding, das gab es ja schon total oft, so Millennium Falcons und so. Und haben sie ja schon, legen sie ja ständig immer mal neu auf und immer ein bisschen geiler, immer ein bisschen größer, immer ein bisschen detaillierter.
Meist ein bisschen kleiner eigentlich so. Hm.
Und Lego, das ist auch mein Ding.
Darüber machen wir auch mal einen Podcast, oder?
Also hätte ich Bock drauf, weil ich habe eine Menge noch.
Da habe ich auch in den letzten Wochen, habe ich auch videospieltechnisch, da kann ich gerade auch nochmal drauf eingehen. Ich habe vor 2 Jahren oder so, habe ich mal zu Weihnachten das Lego Avengers Spiel bekommen für die PlayStation 3.
Okay, ja.
Und jetzt habe ich das mal wieder weitergespielt. Am Anfang hat es mich ein bisschen angeödet, aber bei mir ist es nochmal so, wenn ich dann einmal Blut geleckt habe, komme ich in so einen Collector-Wahn. Also ich bin dann im wahrsten Sinne auch im Avengers-Universum oder Marvel-Universum der Collector. 100%, weniger geht nicht. Am besten 101, wenn es ginge. Ja, und dazu passt eigentlich heute auch der Podcast so ein bisschen mit dem Geocaching. Das ist auch so ein Collector-Wahn.
Ja, weil es so ein bisschen Sammeltrieb ist, ja.
Genau, ja. Und da habe ich wie verrückt in den letzten Wochen eigentlich da Zeit verschwendet an sinnlose Missionen, wo man irgendwelche goldenen Steine oder Charaktere freischaltet. Und eigentlich nur so Kindermissionen hat, gell, wo man irgendwelche Ziele treffen muss.
Finde das und das. Treffe das, das Ziel.
Genau, ja. Stell dich auf die Plattform. Verwende den Charakter, um das kaputt zu machen oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall.
Die schaffen es immer gut, einem dadurch zu motivieren. Durch eigentlich so einen totalen Quatsch. Also was ich sehr gerne gespielt habe, ist auf der PSP damals. Ich hatte ja eine gecrackte. Hier Harry Potter. Ja, Lego Harry Potter, ja, 1 bis 4. Habe ich auch mal stundenlang im Unterricht probiert, alles freizuschalten. Wahnsinn. Ich muss sagen, ich habe auch, glaube, fast alle. Aber so diese DC- und Marvel-Kram von Lego interessiert mich so null. Also ich habe Hobbit, ich habe Herr der Ringe, ich habe Harry Potter beide, ich habe Star Wars, ich habe Jurassic Park, ich habe Lego City Undercover.
Das ist geil, ja.
Super nice. Ich habe... Das eigentliche Grund für dich, eine Switch zu kaufen, ne? Neben Zelda auch kommt, ist das ja auch nochmal da rausgekommen.
Ach ja.
Ja, super geil. Ich werde mir auch sicherlich irgendwann eine kaufen, eine Switch, um mal jetzt nochmal ein ganz anderes Thema anzuschlagen. eine Switch kaufen, wenn dafür das Pokémon-Spiel rauskommt. Wir haben ja jetzt Game Freak hat er jetzt bestätigt, vor gar nicht allzu kurzer Zeit, dass sie dafür jetzt endlich mal ein vollwertiges Pokémon für eine Konsole entwickeln.
Cool.
Da bin ich richtig heiß drauf, muss ich sagen. Hallo. ich habe einen Baum gesehen.
Einen wunderschönen
einen
Baum.
Einen wunderschönen Baum mit großen Äpfeln.
jetzt fahren wir nach Schimmel.
Nach Schimmel, sehr interessant. Wir sind gerade durch ein Stück gefahren, das aus. Ich dachte, ich bin Thüringer Wald.
Ich frage mich, wie die Leute dort aussehen in Schimmel.
Ich weiß, wie die untenrum aussehen, auf jeden Fall. Wenn du den Namen hörst. Ah, mir ist noch was eingefallen. Nächsten Monat kommt The Fractured Butthole raus.
Ach ja.
Endlich. Mhm. Endlich. Eigentlich müssen wir dazu mal eine Sonderfolge machen.
Ich habe ja das Stick of Truth auch gezockt wie ein Verrückter.
Ja.
Auch auf 100% gebracht übrigens.
Auch auf 100% gebracht. Echt? Gibt's da Collectibles?
Ja, Trophäen eben. Also auf der PS3.
Ach so, Trophäen.
Jetzt.
Okay,
ja. Also richtig 100% im Spiel. Weiß ich gar nicht, ob es da irgendwo einen Statistikbildschirm gibt. Das wird ja mittlerweile auch immer mehr integriert in Spiele.
Ja.
Ob du alles geholt hast. Ist gerade in den Lego-Spielen krass. Ja, aber da habe ich auf jeden Fall alles geholt. Da habe ich alles gemacht. Alles aber auch nicht so schwer.
Hast du die News gesehen dazu? Von der Gamescom?
Nee.
Was ich ganz lustig finde, so eine Gesellschaftskritik, so eine unterschwellige. Der Schwierigkeitsbalken ist dort die Auswahl der Hautfarbe. Ganz leicht ist ganz weiß und ganz schwer ist ganz dunkel. Ja, okay. Also, das ist so, und die haben auch gesagt, das ist auch nicht, die Kämpfe werden dadurch nicht schwerer, du kriegst nur weniger Gold raus am Ende und es ist schwerer zu leveln und so weiter und so fort. Und also es ist wieder, ich glaube, wir können uns auf einige Lacher gefasst machen.
Rassismus the game. Oh, das war Rassismus ja im vorigen Teil auch schon.
Auf jeden Fall.
Also wenn man in einem Rollenspiel die Klassen Paladin, Magier,
Waldläufer
und Jude auswählen kann.
Also was hast du gespielt?
Ich habe als Jude gespielt. Das ist so ziemlich die beste Klasse, habe ich festgestellt.
Okay.
Weil du hast dann, am Ende hast du diese Plagen-Attacke, diese Plagen-Magie-Attacke.
Ja.
Die ist ziemlich gut, die haut einen Haufen Buffs auf die Gegner.
Okay.
Macht die dann langsamer, dann sind die da vergiftet und alles und bluten und...
Gab's da nicht Dieb noch?
Dieb
statt... Ich glaube,
Waldläufer gab's nicht. Ich glaube, es war Dieb, Paladin, Magier und Jude, glaube ich, sowas.
Nee, Krieger. Krieger gibt's doch immer. Krieger? Magier? Nee, Krieger?
Auf jeden Fall den Magier? Juden gab's.
Jude? Und ich habe so einen Dieb. Nee, Dieb. Da gab's 100%ig Dieb, weil ich habe Dieb gespielt. Weil ich ein deeper Gamer bin. Das war auch immer geil, wenn du da mal so eine vergiftende kam. Ich stehe immer sehr auf so, wenn ich Waffen habe, die so vergiften und auch Attacken habe, die so vergiften und zum Bluten bringen und so ein Kram, das finde ich immer ganz gut. Also eher nicht so viel Attack machen dafür, aber dafür nicht Buffs, aber Debuffs eben.
Genau, ja.
So ein Malus halt. Jo. Ah, da bin ich schon sehr heiß drauf. Auch so die Superhelden-Thematik ist mal was anderes, finde ich sehr cool. Freue ich mich drauf. Ich bin mal gespannt, ob man diesmal wieder fast von dem Hoden erschlagen wird. Ja, das ist so geil. Schade, dass es da keine DLCs gab. Also ich hätte gesagt, hier, shut up and take my money. Ne? So.
Hätte ich auch gemacht.
Es hat auch sehr lange gedauert jetzt, bis von dem Teil, das ist glaube ich 2012, ne? Oder so. Auf jeden Fall schon richtig eine Weile her. Der erste. The Stick of Truth. Aber... geil.
Schade war, dass das Spiel so zensiert war. Das hat mich genervt.
Ja, was war denn daran zensiert, außer das Hakenkreuz?
Ja, es gibt so, also in der europäischen Version gibt es ein, zwei Szenen, die werden gar nicht gezeigt.
Ach so, okay.
Da kriegt man dann einfach nur so einen Bildschirm gezeigt. Also
ach,
sie haben es ganz charmant eigentlich.
Humoristisch, haben sie wieder Aufgabe.
Genau, gewählt eigentlich und gelöst. Aber es war trotzdem schade. Es gab gewisse Szenen hier, wie die Abtreibung und sowas, so. Was dann einfach nicht gezeigt wird.
Das war irgendwie ganz schön scheiße. Das war der einzige Punkt, wo ich gucken musste, wie man das macht. Die Abtreibung. Die habe ich nämlich so tastentechnisch überhaupt nicht hingekriegt.
Da hatte ich auch übelst Probleme.
Aber es war, wenn du es wusstest, war es gar nicht so schwer. Oder hast halt irgendwie immer das Falsche gemacht. Zumindest ging es mir so.
Sind wir überhaupt noch richtig?
Ich weiß es nicht. Peter, wir sind grün. Aber hinter uns ist keiner.
Ja, dann räumen wir mal los.
Fahren wir mal weiter.
Das Problem ist, wir folgen jetzt einer Umleitung.
Umleitung?
Umleitung. Und ich habe immer das Gefühl, Umleitungen enden irgendwo Und man weiß eigentlich gar nicht mehr, wo man weiter muss.
Man fühlt sich, als würde man umgeleitet werden.
Ich fühle mich immer verleitet zur dunklen Seite der Macht.
Piet, folgendermaßen sieht's aus. Wir haben jetzt eine schöne Einleitung, finde ich. Also auch schon sehr humorvoll. Und ich finde, wir suchen uns jetzt unseren Weg, wo wir hin müssen. Und würde sagen, wir sehen uns in einer Sekunde. Was sagst du dazu?
So sieht's aus.
Wir können auch weiter quatschen.
Wir können auch weiter quatschen, mir ist egal.
Dann quatschen wir noch ein bisschen.
Hast du noch was?
Nö, eigentlich nicht, aber weil du sagst, also, wir können auch weiter quatschen, dann können wir auch weiter quatschen.
Okay. Wir können ja noch über die Gamescom noch ein kleines bisschen quatschen. Ich habe
ja
noch was.
Ja, ja, okay.
Da waren noch ein, zwei Spiele dabei, die mich noch interessiert haben. Unter anderem
Assassin's Creed Origins.
Das nee? Leider gar nicht.
Ich
bin eben so in die Assassin's Creed-Reihe noch gar nicht reingestartet. Und also ich habe es bisher noch nie angefangen. Ja, muss ich mal nachholen.
Ja.
Daher, da habe ich da auch nicht richtig hinguckt. Was ich interessant finde, das war vorher noch nicht drin in den Assassin's Creed-Spielen, dass so ein Rollenspielsystem so ein bisschen mit drin ist, gell? Dass du dann verschiedene Waffen kriegst und sowas, die unterschiedliche Werte abziehen. Gab's das vorher schon?
Ja, gab's rudimentär, gab's das, ja. Okay. Im vorherigen Teil Assassin's Creed Syndicate gab es zum Beispiel schon ein Levelsystem der einzelnen Charaktere, also auch so mit Fertigkeitenbäumen, Levelsystem deiner Bande. Du führst ja eine Bande an im viktorianischen London, ist ja genau mein Ding. Die Waffen haben alle unterschiedliche Stats, also es ist schon, also es ist jetzt noch rollenspielmäßiger, weil mehr Looten und Leveln, das muss drin sein in dem Spiel. Und es ist auch ein relativ anderes Kampfsystem jetzt irgendwie, was sie gemacht haben. So eher Dark Souls meets Witcher, so machen sie diesmal ein bisschen. Obwohl mir das Setting eigentlich nicht so gefällt, aber ich bin jetzt halt, jedes Jahr sage ich, das nächste kaufe ich mir nicht.
Und dann jetzt wieder da.
Ja, natürlich werde ich es mir kaufen, scheiß drauf. Und wahrscheinlich wird es wieder die Special Edition werden, wie immer. Aber boah, hier. an uns ist gerade ein komplett in Camouflage, wie nennt man das, so ein Truck, so wie so ein Pickup, so ein Army-Pickup, aber nicht von der Army, sondern einfach nur ein amerikanisches Auto, so ein Pickup und einfach Camouflage komplett.
Der sah aus, wollte in den Krieg ziehen.
Auf jeden Fall, der hat sich ein bisschen verfahren. Ja, sorry, ich habe dich voll unterbrochen mit deiner Gamescom-News.
Jetzt sind wir, ja, alles gut. Assassin's Creed war ja auch dabei, da hast du recht. Wie gesagt, kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber bei Looten und Leveln muss ich dran denken an das neue Monster Hunter World. Da bin ich zwar auch nicht so drin in dem Universum, aber durch die Rocket Beans bekommt man das ja immer mal so mit. Die sind ja Fans vor allem Trant.
Gerade durch Trant,
ja. Und mittlerweile auch hier Eddie.
Ja.
Die sind ja nun mittlerweile auch alle da drin. Und da muss ich echt sagen, also ich kannte das immer nur so vom Sehen. Und da haben die echt einen ganz schönen Sprung gemacht, so was die Grafik auch angeht.
Ja, das stimmt.
Also die haben da jetzt einen richtigen Sprung nach vorne gemacht.
Ich muss sagen,
sieht richtig geil aus.
Ich habe mal eins gespielt auf der gecrackten PSP. Und so richtig bin ich da nicht reingekommen. Weil das ist wirklich looten und grinden und alles 100 Mal machen. Und ich bin mit dem Kampfsystem, muss ich auch sagen, bin ich nicht so richtig warm geworden. Ich glaube, das ist so ein Ding, das arbeitet man sich rein. Und wenn man einmal drin ist, dann ist es vorbei, denke ich. Dann ist das ein richtiger Zeitfresser.
Ja.
Weil das auch so, wie sind wir wieder, schlagen wir wieder einen Bogen, so ein Sammeltrieb anspricht in einem. Man möchte immer noch eine geilere Rüstung, immer noch ein geileres Schwert oder was auch immer man da spielt. Es gibt ja auch Fernkampf-Leute, ja, Armbrust und so ein Kram. Ja,
das fetzt schon.
Ich weiß nicht, ob ich mich da mal ransetzen werde. Ich habe immer noch Fallout 4 liegen. Immer noch. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Ich habe letztens Mafia 3 für einen Fünfer geschossen. Da will ich noch mal reingucken. Zurzeit spiele ich wieder viel Farming Simulator 2017. Das kostet auch viel Zeit, um seine Äcker zu bewirtschaften. Just Cause 3 sitze ich gerade wieder dran ein bisschen. Also auch wieder so ein Open-World-Spiel, was sich ewig zieht. Und also ich habe das halt gaming-technisch kompletten Overload. Aber so richtig. Nächste Gamescom-News, Peter.
Biomutant.
Biomutant, das sagt mir gar nichts.
Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Nee, nee.
Ist auch, also ähnlich wie Monster Hunter, ein Action-Rollenspiel. Und wenn man das so sieht, wenn man diesen Protagonisten am Anfang sieht, denkt man so, hä? Ist das jetzt Guardians of the Galaxy, the game? Weil das sieht nämlich auch aus wie so ein Waschbär. Also du bist da auch, also wie so ein Tier, was eben, wie ein Mensch eben läuft im Endeffekt, auf zwei Beinen.
Ja.
Oder manche, wenn sie was getrunken haben, die kriechen ja nur noch. Aber ich meine, im Normalfall, auf jeden Fall bist du da wie so ein Waschbär, sag ich jetzt einfach mal, der da auf zwei Beinen wie so ein Mensch rumhüpft. Eben mutierte Tiere so in dem Sinne. Mutierte, ja. Welt. Also soll wahrscheinlich so eine apokalyptische Welt sein, sag ich mal. Also so, wo alles so kurz vorm Zerfall steht. Und bisher weiß man auch nur, dass man wohl so den Lebensbaum retten muss, der da von irgendwelchen...
Der Dekubaum.
der von irgendwelchen, irgendwelchen Öl oder sowas oder irgendeiner schädlichen Substanz angegriffen wird. Und den muss man wohl schützen, damit überhaupt noch das Leben weiter gedeihen kann in dieser apokalyptischen Welt, sag ich mal, dieser Endzeit.
Klingt so voll lame.
Auf jeden Fall. Ja, das ist so ein Szenario, das hört man momentan immer wieder, gell?
Ja, ja.
Aber es sieht so vom Stil her einfach geil aus. Es hat so ein bisschen was, ja, so ein Recycle-Setting einfach so, gell?
Okay.
Ich finde das irgendwie immer geil, so, wenn du dann so Heißluftballons siehst, so die da außen, wo du so richtig siehst, aus was die das zusammengesetzt haben, aus irgendwelchen Teilen, gell? Aus Lumpen zusammengenäht, den Ballon, gell?
Ja, okay. Ich weiß, ich verstehe, was du meinst.
Das
ja.
finde ich immer cool, so vom Setting her einfach. Vom Setting.
Alter, vom Setting her. Wir sind ja irgendwie im Auenland gelandet, oder?
Also ich glaube, wir sind schon lange falsch. Ich traue mich aber gerade noch nicht mehr zu gucken, weil ich einfach hoffe, dass wir den Weg finden. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Auftakt. Ich hatte noch irgendein Game, das fällt mir aber gerade nicht mehr ein.
Man muss jetzt dazu sagen, der Spruch vorhin, gehe ich nochmal tanken? Nö, es könnte reichen.
Langsam.
Und jetzt sind wir in der Wildnis. So fängt jeder Horror, so viele Horrorfilme an.
Hast du ein Zelt dabei?
Wir haben doch einen Wagen, ist doch nicht schlimm.
Gut.
Der Survival-Podcast, oder was? Oh, hier ist wieder Zivilisation, so wie es aussieht. Da fällt mir ein, noch ein Ding. Fern abseits der Gamescom. Entschuldigung, der Gamescom. Folgendes. Ich habe letztes Wochenende.
Ich will nochmal kurz gucken.
Ja, Google mal.
Wo wir sind. Hey Mann, wo steht mein jetzt? Auto?
Hey Mann,
wo? Im Rahmen der Gamescom?
Letztes Wochenende habe ich den Power Rangers Film gesehen. Den neueren.
Mhm.
Hast du den gesehen?
Nee, noch nicht. Habe ich mich noch nicht rangetraut.
Ich muss sagen, ist auf der einen Seite sehr retro. Leider in der deutschen Synchronisation manche Sachen wie It's Morphin Time, wenn das da in dem Film mal kommt.
Hm.
Kommt halt nicht so geil, weil das auf Deutsch ist Zeit für die Verwandlung, ja, ist halt irgendwie doof,
ja,
aber eigentlich ganz geil. Bryan Cranston spielt mit, das finde ich immer gut, wenn Bryan Cranston mitspielt, kennst du?
Hm?
Hell von wie hieß das? Mit wie heißt denn die Serie? Malcolm mittendrin?
Ja, genau.
Und Breaking Bad und Godzilla hat da mitgespielt und alles.
Oh, gut, dass ich jetzt geschaut habe. Ja.
Wir sind wohl kurz vorm falsch abbiegen.
Ne, wir sind kurz nach dem falsch abbiegen.
Ah, okay.
Ja, ich sag ja Umleitung.
Aber hier vorne kann man gut wenden. Eine Buswendeschleife.
Das war mir jetzt so klar, dass wir uns verfahren. Naja.
Und man muss ja dazu sagen, Bryan Cranston hat, glaube ich, auch schon das ist das Witzige dran, mit bei der ersten Staffel der Power Rangers synchronisiert.
Ach ja.
Und hat auch verschiedenste Sachen synchronisiert, auch so aus Kinderserien, die man kennt. Und also im amerikanischen Original logischerweise, im englischen Original. Und der spielt da halt mit. Das finde ich ganz geil. Was halt auch super geil ist, was ich eigentlich irgendwie schade finde, aber auf der anderen Seite sehr gut, dass sie nur einmal das Thema machen. Go, go, Power Rangers. Das kommt nur einmal im Film vor.
Mhm.
Finde ich gut, dass sie es so wenig gemacht haben. Auf der anderen Seite finde ich es nicht so geil. Irgendwie. Aber die Szene ist halt wirklich nice. Da rasen die mit ihren Swords durch eine Wüste. Hm? Und da kommt Go, Go, Power Rangers. Und dann denkst du dir noch, nice.
Nice.
Nice. So also, das ist so ein Film für einen Sonntagnachmittag, wo du nicht viel nachdenken musst. Der blaue Ranger ist jetzt ein Schwarzer. Also ein Afroamerikaner. Hm? Und das ist so eigentlich der coolste und der witzigste. Der ist so ein bisschen ein Monk. Also so ein bisschen, er hat so ein paar Zwangsstörungen und versteht keinen Humor und keinen Sarkasmus, aber super lustig. Und auch ganz witzig, in einer der letzten Szenen steht der originale Tommy, der grüne Ranger, der dann später der weiße Ranger da war, steht mit in der Szene mit drin. Also den sieht man richtig. Und auch direkt vor ihm steht der pinke Ranger, also die alte Schauspielerin von Pink Ranger, das Original.
Cool.
Super geil. Also es ist totaler Fanservice. Aber es ist halt Peter Pferdebaum. ist halt so ein richtiges Fan-Ding. Aber es ist ganz cool. Willst du da eigentlich hin?
Irgendwo müssen wir hier rechts abbiegen, irgendwo. Aber die Straßen sehen aus, als würden die.
Es sieht auch wirklich aus, als würden wir hier komplett.
Es würden die immer mehr.
Wir sind im Outland gefangen. Ich sehe mich halt schon mit. Hast du irgendwie so eine leere Flasche? Du hast ja zum Glück leere Flasche Wasser hinten drin, wo man zur Not ein bisschen Sprit reinfüllen kann, wenn wir dann loslaufen müssen. An dieser Stelle dann der große Wir holen Sprit-Podcast. Wir laufen 10 Kilometer durch die Kante und holen Sprit.
Ah, jetzt sind wir richtig. Ich fasse es nicht. Was ist denn das? Ist gerade den Riesen.
Schwengel, hab's schon gesehen. Ja, hier steht im ganzen Dorf stand hier gerade so ein Kram drin. In Burg Hessler, um genau zu sein. Wir sind jetzt übrigens auch in einem anderen Bundesland. In Sachsen-Anhalt.
Ja.
Wow, 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 wow. König in Schloss.
Der erste Podcast außerhalb von Thüringen.
Oh ja, oh ja.
Oh yeah.
Oh, oh yeah.
Tschick, 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 tschick. Oh yeah.
Peter, ich hätte meinen Pulver verschossen. Hast du noch was Schönes von der Gamescom, die ich so dieses Jahr wirklich gar nicht beachtet habe, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ich dieses Jahr mich eher um die E3 gekümmert habe.
Hm?
Da habe ich relativ viel geguckt, weil da hatte ich frei in der Zeit.
Hm? Ein geiles Game ist noch, aber das wurde vorher schon angekündigt, aber da hat man jetzt noch mal ein bisschen mehr Gameplay dazu gesehen. Kingdom
Deliverance.
Davon habe ich davon schon gehört? Nee, sagt mir jetzt auch nichts.
Das ist dieses Mittelalter Rollenspiel, was so urstrealistisch sein soll.
So ein bisschen wie Game of Thrones.
Nein, bloß ohne Fantasy.
Hm?
So, du?
Und ich finde noch geil, was ich wieder gesehen habe, jetzt auch Gameplay dazu, Cuphead.
Oh,
das
ja.
ist so ein Run-and-Gun-Plattform-Game. Da hat man wie so ein Charakter, der so eine Tasse als Kopf hat, eigentlich so. Und ja, noch mit so einem Strohhalm da raushängt. Und das ist ein bockschweres Spiel, bei dem der Stil besonders interessant ist, weil der Grafikstil eigentlich so. Grafikstil kann man fast gar nicht sagen, weil es eigentlich alles auch handgezeichnet ist. So den Cartoons der 1930er Jahre so ungefähr so entspricht. Ja, so. Ja. Also richtig alte Comics so. Muss wohl bockschwer sein. Ich habe mir gestern mal Gameplay nochmal angeguckt. Also es ist echt krass. Also da fliegen dir ständig irgendwelche Geschosse um die Ohren und kommen Gegner angerannt, die dich verkloppen wollen. Aber es ist cool, einfach cool animiert. So. Die Figuren haben alle einen ganz eigenen Charme und es ist einfach schön gezeichnet. Ich liebe sowas.
Ich finde das auch cool, weil es mal was anderes ist. So grafiktechnisch. Was mich halt an sowas übelst anreiert, muss ich mal sagen.
Mhm.
Da machen Leute jahrelang ihre Arbeit, jahrelang zeichnet das Hand. Und ich weiß, ich werde es mir kaufen, hundertprozentig. Aber ich bin nicht einer, der sich dann hinsetzt und Level 100.000 Mal macht und auswendig lernt und übt. Und es kotzt mich an, dass ich dann die schön gezeichneten Sachen halt nicht wirklich bis zum Ende gucken kann.
Hm.
Da muss ich dann vielleicht ein Let's Play gucken oder ein Speedrun oder so. Ich quäl mich durch sowas nicht durch, muss ich ehrlich sein.
Ja, das ist immer schwierig. Da muss das Verhältnis stimmen, so von Frust und Spaß. Und
Motivation, ja.
Motivation. Es ist ein schwieriges Thema bei manchen Spielen, aber gut, bei so Spielen wie Dark Souls funktioniert es ja auch, gell? Mit Frust und Motivation, gell?
Ja. Obwohl ich mich an Dark Souls auch nicht rantraue, muss ich ehrlich sagen.
Ich auch nicht.
Obwohl ich Dark Souls 2, glaube ich, besitze sogar. Aber war mal in einem, Ja, Humble Bundle. Da kaufst du halt mal ein Humble Bundle und da hast halt mal 8 Spiele drin oder so.
Kaufst du mal eine Handelbank?
Kaufst du mal eine Handelbank?
Handelbanke. Da war das Spiel einfach mit drin. Ja. Na gut, würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir die Vorgespräche. Und wir sind gleich am Ziel.
Also geht's eigentlich gleich weiter, aber da können wir noch mal kurz mal was trinken. Ich habe nämlich was zu trinken mit.
Genau.
Und weiß ich nicht, noch mal kurz Luft holen und wir treffen uns gleich. Und dann geht's um das Thema
Geocaching.
Geocaching. Haut rein. Ein windiges Willkommen zurück. Wir sind jetzt hier am quasi, das haben wir eigentlich noch gar nicht erzählt, dass wir heute eine kleine Runde drehen.
Das stimmt, ja.
Ja, also wir gehen heute eine kleine Cache-Runde mit euch. Wir haben jetzt den ersten Cache gefunden. Interessantes Versteck auf jeden Fall. Hm. Peter hat's auch gefallen.
Wir haben ein bisschen Probleme gehabt, die Koordinaten. Also man hat ja jetzt, wir müssen, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen.
Ja, Geocaching. Ich glaube, wir müssen von vorne anfangen. Geocaching. Wir laufen in der Zeit mal weiter.
Hm.
Ein bisschen. Und Peter erzählt uns jetzt erstmal, was Geocachen überhaupt bedeutet und was das ist.
Genau.
Denn Peter hat's drauf.
Und Robert auch.
Ja.
Hat sich gerimt.
Ein bisschen.
Auf jeden Fall Geocaching. Hallo. Ist eine moderne Schatzsuche. Also viele kennen vielleicht von früher diese Schnipseljagd. Soll ich es mal übernehmen? Oder?
Übernimm, ja.
Übernimm dich nicht. Ist auf jeden Fall eine moderne Schatzsuche. Viele kennen von früher diese Schnitzeljagd oder Schnipseljagd. Ich habe mich immer geärgert bei der Schnitzeljagd, dass es am Ende kein Schnitzel gab. Aber die Schnipseljagd kennen ja viele. Deswegen sage ich immer lieber Schnipseljagd, weil ich finde immer, als Kind ist Schnitzeljagd verwirrend. Wenn man das hört, gell, denkt man so, hä, wo ist jetzt das Schnitzel versteckt? Unterm Teller? Auf dem Teller? In der Küche? Ist es überhaupt? Gibt's überhaupt Schnitzel? Ist das alles eine Lüge? Und was haben die Illuminaten damit zu tun?
Give me the fucking Schnitzel.
Don't call it Schnitzel. Auf jeden Fall ist es eine moderne Schatzsuche, eben mit GPS-Satelliten, kann man sagen. Man verwendet dazu ein Handy, das ist eigentlich das Schöne. Es ist einsteigerfreundlich, finde ich. Weil bei mir hat das auch so angefangen, ich habe das mal bei euch in einer Party gehört. Und da hieß es, ja, wir suchen jetzt so einen Cacher. Ich gesagt, was machen wir für einen Scheiß? Was ist das für ein Kack? Dann sind wir losgegangen, sind ein Stück weggelaufen. Ich habe gedacht, können wir nicht einfach nur trinken und Spaß haben? Müssen wir jetzt sowas machen? Und dann sind wir da losgezogen und haben da nach so einem Cache eben gesucht, so einen versteckten Gegenstand eigentlich, so einen Behälter. Und haben den dann gefunden. Da war ich so richtig überrascht, was hier an so einem Ort, findet man plötzlich so ein Teil, das hat ja jemand gelegt, man kann sich da eintragen, legt es wieder zurück. Und eigentlich ist es für jeden zugänglich, aber es kennt gar nicht jeder. Das ist wie so ein Geheimnis, so in dem Moment habe ich mich gefühlt wie so ein Geheimagent, so. Wie so, als hätte ich so ein Staatsgeheimnis irgendwie aufgedeckt. So, hab gedacht, wow. Ich bin was ganz Heißen auf der Spur. Apropos auf der Spur, ich glaube, wir laufen gerade neben der Spur.
Wir laufen quasi vorbei.
Ich glaube, wir müssen hier rüber, da irgendwie am Hang muss das sein.
Ich hoffe, dass man Wind auf jeden Fall nicht so dolle hört.
Ja, wir haben zwar den Windschutz dabei, einmal gucken, wie der sich auswirkt. Das wissen wir auch noch nicht genau. Das ist ein...
Ich gehe auf die geheime Mission. Peter, du navigierst mich.
Okay, geh weiter. Vielleicht war es doch eine blöde Idee, hier rüber zu gehen.
Wo willst du eigentlich hin?
Also mir zeigt er an, dass er hier, warte, ich zeig's dir mal auf meinem Gerät. Der Gerät wird nie müde. Da zeigt das so ein bisschen da drüben im Grün am Hang an. Okay, Robert hat gerade... Oh. Wir haben gerade hier so einen kleinen Bach. Ich übergebe mal das Mikro.
Ja, mit Übergabegeräuschen tut uns leid. Wie gesagt, das ist unser erster Versuch. Wow, er hat es geschafft.
Was für ein Satz.
Mit X. Ich bin durch. Wir können nach Hause. Ja, Geocachen. Man kriegt Koordinaten, sucht die Koordinaten auf. Da findet man etwas Verstecktes. In unterschiedlichen Größen. Auf die Größen können wir ja nachher nochmal eingehen. Genau. Trägt sich in ein Logbuch ein, das auch unterschiedlich aussehen kann. Manchmal kann man auch Sachen reintun und raustun. Und wir können ja dann auch nochmal über den Travel Bug reden oder so Sachen.
hier ist auf jeden Fall irgendwas Krasses. Die Blair-Hexe oder so. Weißt du, worauf ich jetzt richtig Bock habe, Peter? Kartoffelbrei. Ein kleiner Blair Witch-Witz. Ja. Und grundsätzlich ist das eigentlich nur eine Schatzsuche mit GPS. Und ja, die unterschiedlichen Klassifikationen der Geocaches sind einmal die sogenannten Tradis. Das sind traditionelle Geocaches. Die sind meistens für sich alleine stehend. Kann man für sich suchen und gut ist. Au! Ah, meine Brille! Was? Oh, cool. Oh, cool, ein Spiel. Sowas kenne ich. Super geil.
Darf ich mitspielen?
Yay! Um euch mal zu beschreiben, wir stehen hier vor einem PVC-Rohr. Bist du also PVC-Schmied? Und da ist ein Stöpsel drin. Und da sind zwei Stöcke drin. Und in dem Rohr sind Löcher. Und ganz unten liegt der Geocache. Und Peter hat jetzt die Aufgabe, durch die Löcher mit den zwei Stöcken den Geocache nach und nach nach oben zu drücken. Peter, wie fühlst du dich dabei? Er drückt nämlich gerade.
Ich fühle mich wie ein kleines Äffchen.
Wie ein kleines Äffchen. Da setzt sich irgendeine Mücke auf meine Nase in der Zeit.
Aber es macht Spaß.
Ja, sowas ähnliches hatte ich auch schon mal. Und zwar musstest du da mit einer magnetischen Angel aus so einer Röhre alles Fische rausholen. So gebastelte Fische. Hat jemand richtig Arbeit gemacht.
Ach ja. Hm.
Gebastelte Fische, das war bei Nora in der Nähe.
Den habe ich auch gemacht, ja.
Und da musstest du es rausholen, in ein Anglernetz reintun. Und dann hast du den Geocache rausgeholt.
Und jetzt kann ich vermelden, der Geocache wurde geborgen.
Wurde geborgen, erfolgreich geborgen. Steht da was drin?
Hm. Klautum.
Klautum.
Am 1.5. da.
Geil. Wie hat er das da unten reingekriegt? Ist bestimmt abgefallen. Weil manche haben so ja sogar Aufkleber, ne?
Hm?
Du brauchst einen Stift, ne?
Vielleicht hat er es unten reingeschmissen, wer weiß.
Der war so sauer, dass er da hier
auf jeden Fall
den Kram holen sollte.
Ja. Auf jeden Fall können wir vermelden, wir haben den zweiten Cache damit gefunden. Gleich berichten wir auch nochmal über den ersten. Der war ein bisschen tricky. Also wir haben ja eigentlich eine ganz coole Runde ausgewählt. Wer hat's erfunden?
De Pede.
De Pede. Ne, eigentlich eine coole Runde, die nennt sich Hasseltal, also geschrieben wie Hasselhoff, also in dem Sinne don't hassle the tal.
Alter.
Und
was ist hier schon wieder
der,
los?
Der kam aus nichts, gell? Und da habe ich eben vorher auch so ein bisschen nachgeguckt, also ich hatte mich drum gekümmert, da ein bisschen zu recherchieren, was wir machen könnten. Problem ist, es sind einige Caches schon aus der Homezone, sagt man mal so als Cacher, also aus dem Heimatbereich, um es auf Deutsch zu übersetzen, einfach weg und dadurch müssen wir ein bisschen weiterfahren. Und hier im Hasseltal gibt es ein paar coole Caches, habe ich gehört.
Don't hassle the Pete.
Nachgelesen. Das sieht man mal ein bisschen, die Geocacher können da auch so Favoritenpunkte vergeben quasi, können sagen, ja, der hat mir gut gefallen. Und dann kann man für einen Cache sozusagen so eine Schleife, eine blaue Schleife oder heutzutage ist mittlerweile ein blaues Herz vergeben. Und das wird dann sozusagen
auf
der Plattform. Robert hat jetzt gerade einen Sticker reingelegt mit Philipp Lahm in Glitzer, also selten.
Shiny. Warte, ich tue noch einen rein, ich habe so viele. Das ist immer so ein Ding, was ich mir schnell angewöhnt habe, immer so Aufkleber und so ein Kram zu behalten. Oder so kleine Sachen, die du da mal irgendwo reinschmeißen kannst.
Wird sich der Nächste drüber freuen.
Und der Geier.
Weiß der Geier oder weiß er nicht? Ich glaube, es geht schon wieder los. Jo. Auf jeden Fall haben wir den Cache jetzt geborgen, haben uns eingetragen.
Ja, Cache Nummer 2 für heute.
Genau. Und es ist eben so, man hat im Endeffekt eine Plattform, also am besten ist es, sich anzumelden, wenn ihr auch Interesse dran habt, sich eigentlich auf einer Plattform anzumelden. Die offiziellste Plattform ist eigentlich geocaching.com, nennt die sich.
Dann immer schnell.
Und da sind die meisten Geocaches einfach verzeichnet, also da sind wir jetzt auch aktiv, da ist einfach das meiste los. Sorry.
Nicht so nah ran. Ich habe nämlich gesehen, der Peak ist riesig.
Oh, okay. Der Peak-Kack ist zu groß.
Ich muss mich ausziehen, da wird zu warm.
Genau. Und auf dieser Plattform kann man das eigentlich finden. Also man kann sich da kostenlos anmelden, wie man das so kennt, mit E-Mail-Adresse. Gibt sich dann so ein Pseudonym. Und ja, dann kann man eigentlich loslegen. Dann kann man direkt gucken, was gibt's. kann sich auch eine App runterladen aufs Handy, das geht eigentlich immer ganz gut. Mhm. Wir benutzen CGeo, ich weiß nicht, was benutzt
ihr? Ich benutze die originale Geocaching-App, quasi von geocaching.com, die.
Die geht auch. CGeo hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie das bei der App
ist. CGeo ist mit Funktion ein bisschen besser, ne? Mhm.
Ich weiß nicht, bei der App habe ich jetzt gehört, da gibt es Einschränkungen auch, dass man dann bestimmte Caches nicht irgendwie
ranbekommt. Wenn du VIP bist, dann bist du VIP.
Ach stimmt, du bist ja.
Ja.
Okay, das ist noch der Unterschied. Ein Kumpel von mir hat immer gesagt, ja, wir Untermenschen als Basismitglieder, wir kriegen ja keine Premium-Caches. Also man kann auch quasi einen Cache auf Premium stellen. Das heißt, den können dann nur die Leute, die bezahlen im Jahr, der Jahresbeitrag sind 30 Euro, können dann nur die Premium-Mitglieder finden, wirklich. Den Cache oder der wird überhaupt denen erst angezeigt. Nur meinen Basismitglieder, die kostenlosen Mitglieder, kriegen diese nicht angezeigt. Meist sind diese Premium-Caches dann auch Caches, bei denen sich die Owner mehr, also die Besitzer, die den gelegt haben, mehr Mühe gegeben haben. Hm. In dem Fall beim Hassetal weiß ich jetzt gar nicht, ob es eine Premium-Runde ist. Also wir machen heute eine Runde hier im Hassetal und das sind mehrere Caches, die hintereinander liegen, alles Tradis, also man geht zu den Koordinaten, das ist das traditionelle Geocachen in dem Sinne und dort findet man die Dose im Endeffekt. Hm. Ist nicht immer so einfach, wie man denkt, weil die Verstecke manchmal ziemlich gut sind. Das haben wir an der ersten Dose schon mitbekommen. Die war eigentlich neben so einem alten Gebäude. Mhm. Sah fast aus wie so ein Schuppen eigentlich. Also sah fast aus, als würden sie da die vier Hüten oder irgendwas. Oder so wäre es nur ein Geräteschuppen. Wir müssen wieder vor zum Weg. Ich glaube, du wartest gerade auf eine Ansage.
Nee, ich wollte jetzt erstmal noch mal kurz reden.
Und genau, dort hat man ein bisschen das Problem. Wir haben uns gedacht, ja, der wurde vom letzten Finder, man kann dann auch so in das virtuelle Logbuch gucken. Also in der Dose ist auch immer ein
Logbuch.
Ein Logbuch, genau. Ein kleines Büchlein, das man sich einträgt. Und im Internet loggt man dann auch, um wirklich den Cache dann auch virtuell gezählt bekommen.
Dass man quasi auf seinem Profil quasi der digitale Schwanzvergleich.
Genau.
Ich habe einen sehr kurzen. Ich habe 104 Caches, jetzt der sechste. Der 106. Cache ist das jetzt für mich.
Hm.
Und für Peter ist es der 1100, 1200.
Ich glaube 1500 irgendwas bin ich jetzt. Also man merkt, ich habe es ein bisschen intensiver betrieben.
Ja.
Also da bin ich auch in so einen 100% Zwang gekommen. Aber das geht nicht. Bei diesem Hobby geht's einfach nicht, weil die Caches weltweit liegen. Es gibt über 3 Millionen aktive Geocaches. Die hat noch keiner gefunden.
Ja.
Selbst die ganz aktiven, das schaffst du einfach nicht. Da musst du dein Leben danach ausrichten. Selbst dann schaffst du es einfach in der Zeit nicht.
Wahrscheinlich eher nicht.
Weil die ganze Reisezeit nicht ausreicht.
Und das Geld.
Und das Geld, genau.
Und den auf der ISS wirst du nicht finden.
Das ist das
Nächste. Egal, wie viele du auf der Welt findest.
Das steht auch offiziell in den Richtlinien drin. Es gibt offizielle Richtlinien fürs Geocache-Legen und sowas.
Mhm.
Da steht drin, Geocaches außerhalb der Erde sind erlaubt. Das ist ein Paragraph, da habe ich mich weggeworfen.
Erlaubt. Super geil.
Ja, so,
super geil.
Da habe ich mir auch gedacht, wo ich das gehört habe, ob das auf der ISS ein Geocache ist. Also, ach nee. Das ist ein bisschen krass.
Was gibt's noch für, erzähl uns mal noch, was es für Arten von Geocaches gibt. Also mir fällt noch der Earth Cache ein zum Beispiel, der eher einen Bildungsaspekt hat, finde ich. Der quasi auch teilweise nur virtuell ist, wo du dann wahrscheinlich, man wird dann wahrscheinlich an irgendeine Tafel, eine Gedenktafel oder so eine Lehrtafel, die manchmal in Wäldern steht oder an alten Steinbrüchen oder an alten Bergwerken steht, wo dann da steht, hier war 1900 Holzbombe, war da ein Uranvorkommen, was weiß ich. Und da stehen dann so verschiedene Sachen da. Uran hat eine Halbwertszeit von 1 Million Jahren oder keine Ahnung. Und dann muss man das dann dem Owner, dem Besitzer des Geocaches schreiben und dann schreibt er denen das irgendwie frei.
Genau.
Irgendwie so habe ich das verstanden.
Ja, bei den Earthcaches hast du recht. Ja, die sind eigentlich virtuell. Also virtuell heißt, da gibt's mehrere Typen von. Also virtuell ist so eine eigene Kategorie eigentlich von Geocaches. Also ihr merkt jetzt vielleicht schon, es klingt oberflächlich, das Hobby, aber es geht ganz schön in die Tiefe. Also
ja.
Es gibt da wirklich viel, viele Varianten einfach, was es da gibt. Also man kann da wirklich coole Sachen auch erleben. Bei diesen virtuellen Caches, also bei diesen Earth-Caches unter anderem, ist eben immer die Eigenschaft, die haben keine feste Dose. Also es gibt keinen Behälter, wo irgendein Logbuch drin ist, sondern es geht um den Ort. Dort, wo du hinkommst, musst du irgendwas erledigt werden. Und in dem Fall beim Earth-Cache geht's darum, eigentlich eine Lektion über, so steht's wirklich in den offiziellen Guidelines drin, eine Lektion über die Erde, über die Entstehung der Erde zu lernen oder zu erhalten. Ich selber habe ja auch einen Earthcache, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich habe einen gelegt, tatsächlich. Also ich sag mal gelegt, aber es ist totaler Quatsch.
Ja.
Das ist die Kiesgrube Niederreißen. Mhm. Ja. Und da gibt's auch eine Tafel, die habe ich dort gefunden. Und im Endeffekt muss man sich dann Gedanken drüber machen, dass man die Aufgaben so stellt, dass es wirklich, dass die Cacher auch ein bisschen recherchieren müssen. Also ein bisschen fühlt sich das an wie Hausaufgaben. Aber wer interessiert ist, wer offen dafür ist, für den kann es total interessant sein und eine extreme Wissenserweiterung darstellen. Mhm. Und das ist eigentlich das Coole an dem Hobby auch. Also man lernt wirklich viele Facetten auch so. Vom Leben, von der Erde, von sich selbst vielleicht auch kennen.
Danke, Peter.
Philosophische Worte mitten im Wald.
Ja, beim schönen Rauschen durch die Wälder.
Das hat schon ein bisschen was von so einem Hörspiel heute, gell? Ja.
Multi-Geocaches, Peter, hast du auch mehrere gelegt?
Ja, also Multi-Geocaches sind so, dass man an den Koordinaten, die angegeben sind, ist eine Station erstmal. Also da ist nicht direkt der Behälter versteckt. Es kann was versteckt sein, aber es ist eigentlich nie die finale Dose. Also finale Dose in dem Sinne, da trägt man sich am Ende ein, da ist das reelle Logbuch wirklich drin. Meist ist da irgendein Hinweis oder man muss irgendwas ablesen. Und das kann sich dann über Multi eben beliebig viele Stationen eigentlich ziehen. Es muss natürlich in einem gewissen Rahmen bleiben. So, es gibt extreme Multicaches, die ziehen sich durch ganz Deutschland. Das sind seltene Fälle. Also man kann da wirklich auch Herausforderungen annehmen. Ja, dann gibt's die Mystery Caches. Mhm. Das sind, also meist wird immer gesagt, das sind... Da ruft gerade jemand aus dem Wald. Das sind eigentlich Rätsel-Caches, sagt man immer. Ich habe aber für mich jetzt erst vor kurzem dazugelernt, man sagt immer Mystery wie Mysterium. Das ist aber gar nicht unbedingt so gemeint, dass man immer ein Rätsel lösen muss. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so. Aber eigentlich werden sie manchmal auch als Unknown Caches bezeichnet. Das heißt, ich fühle mich gerade wie bei so einem wissenschaftlichen Vortrag eigentlich, ja, so, ja, mitten im Wald.
Ja, aber
so.
Hört mir zu,
ihr Bäume.
Du bist der versiertere von uns beiden. Und deswegen finde ich, du kannst es besser erklären.
Mhm. Ein Unknown Cache heißt eigentlich, oder Mystery Cache heißt, die Koordinaten, die angegeben sind, geben nur an, dass der Cache irgendwo in der Umgebung versteckt ist, aber es gibt irgendwie eine Möglichkeit, an die Koordinaten erst ranzukommen. Man muss nicht Station ablaufen, nicht unbedingt, sondern man muss irgendwas erfüllen. Mhm. In dem Fall, also meistens ist es so, dass es ein Rätsel ist einfach. Meinetwegen, man sieht in Erfurt, da ist so ein Rätsel-Cache angezeigt, so ein Fragezeichen, ein blaues Fragezeichen. Und dann weiß man, da liegt jetzt irgendwo, die dürfen nicht weiter als ein Umkreis von 3 Kilometern entfernt sein, die Dosen an sich. Mhm. Weiß man, der ist irgendwo in einem Umkreis von 3 Kilometern da im Stadtgebiet versteckt.
Was auch eine verdammt große Fläche ist.
Genau. Also einfach lossuchen bringt in dem Fall eigentlich nichts. So, und dann fängt man an, sich da irgendwie reinzulesen in die Beschreibung, das Listing sagt man. Und da ist oftmals eben einfach ein Rätsel drin. Da gibt's alle möglichen Verschlüsselungen. Also Geocaching bietet da eine breite Palette an Verschlüsselungen, auch aus Nerdkreisen.
Ja.
Da gibt's wirklich einen Star Trek Code. Da kannst du Klingonenschrift verschlüsseln. Da kann man einen Kenny Code machen. Irgendwelche Minions Codes oder sowas habe ich schon gesehen.
Das ist
Strichcodes, Barcodes.
Das ist eigentlich ein bisschen wie, ja, das ist so wie Illuminati oder hier Da Vinci Code. Bloß, dass am Ende nicht irgendwas zerstört wird. Ja, es ist halt irgendwie wie so ein Adventure Game. Ja, so, du rätselst dich durch die Kante und am Ende, ich meine, bei sowas ist ja immer der Weg das Ziel.
Genau.
So. Finde ich immer ganz bezeichnend für Geocaches. Eigentlich geht's halt eher um den Spaß und nicht um das, was am Ende kommt. Das, was am Ende kommt, ist quasi auch cool.
Mhm.
Und gerade ganz besonders cool, wie wenn du dann den 1000. Cache findest oder so.
Hm.
Da freut man sich auf jeden Fall. Oder wie ich damals den 100. fand ich auch cool. Und irgendwie, ja, das ist wieder so ein Sammelding auch, ne?
Ja.
Wie wir es vorhin schon hatten. Man möchte die virtuelle, das ist so ein Gamerscore-Ding.
Ja,
ja,
auf jeden Fall.
So, man möchte den virtuellen Schwanzvergleich. Man möchte ja schon viele Punkte haben, wie Peter 1500. Wow. Und ich glaube, wir haben noch eine Cache-Art vergessen.
Ja, da fehlen, also wir haben, was haben wir jetzt? Tradi?
Wir Mystery. Haben Tradi, Mystery,
Multi,
Earthcache. Earthcache, da fehlt noch Event, also hier so Treffen.
Genau, man kann auch Treffen veranstalten. da gibt's eben auch eigentlich keine Dose in dem Sinne, man trifft sich, es veranstaltet jemand. Ja. Das generell ist so ein schöner Aspekt am Geocaching, der mich auch begeistert. Die Community. Also es gibt ein Unternehmen, was diese Plattform betreibt, im Endeffekt Groundspeak, die betreiben diese Geocaching-Plattform. Aber das eigentliche Geocaching funktioniert nur durch die Community. Also jeder kann sich selbst überlegen, wenn ihr damit anfangen wollt, ihr könnt euch auch überlegen, ob ihr einfach einen Geocache legen wollt. Und dann geht das Spiel wieder für alle anderen, hat es wieder mehr Sinn eigentlich.
Ja.
Anders funktioniert es nicht. Wenn niemand einen Geocache legt, gibt's nichts zu finden.
Ja. Ja, du hast es ja bei mir gesehen. Ich bin mit dir eine Runde gegangen.
Mhm.
Also ich habe einen gesucht mit dir,
mhm.
Wo wir damals beim Zelten waren. Und dann waren wir am nächsten Tag noch ein paar suchen.
Mhm.
Kannst du dich erinnern? Und dann eine Woche später dachte ich, gehst mal ein bisschen durch unsere Heimatstadt. Und dann dachte ich, jetzt versteckst du selber ein. Es ging auch total schnell. Also irgendwo möchtest du das ja dann auch ein Stück weit. So, den ich als erstes gelegt habe, der ist zurzeit noch archiviert. Der ist nicht gelöscht, ich habe geguckt.
Mhm.
Den werde ich wahrscheinlich auch bald wieder aktivieren. Ist eigentlich ein sehr schönes Hobby. Man muss viel rausgehen, was eigentlich für Gamer eine tolle Sache ist. Rausgehen mit einem Gaming-Aspekt. Finde ich immer, das ist so eine Branche, die mit Pokémon Go ja nochmal richtig befüttert wurde, sag ich mal. Aber ja. Pokémon Go ist leider nicht so nachhaltig wie Geocachen, finde ich. Obwohl da weniger Belohnung ist auch.
Na, bei Pokémon. Wolltest du noch sagen? Bei Pokémon Go fand ich ja eigentlich auch cool. Das haben ja auch viele zu mir gesagt, ja, das ist doch eigentlich wie Geocachen. Und da habe ich auch,
ist es aber nicht.
Habe ich drüber nachgedacht, aber es ist es nicht.
Es ist es nicht, ne.
Es hat den ähnlichen Bewegungsaspekt, aber es begrenzt sich eben auch durch diese vorige App, die dahinter lag, viel auf Stadtgebiete einfach.
Mhm.
Und Geocaching führt dich einfach auch raus in die Natur.
Ja.
Du kommst raus, siehst Orte, von denen du teilweise noch nie gehört hast oder die du nie irgendwo vermutet hättest. Also es führt wirklich auch zu tollen Orten, tollen Blicken, tollen Ausblicken und schafft tolle Erlebnisse einfach. Und bei Pokémon Go war es eben einfach so, du bist losgelaufen. Die Pokémon sind eigentlich fast zu dir gekommen.
Ja.
Also eigentlich, die haben dich fast angesprungen. Also klar, musstest ein bisschen gucken oder musst da in Pokéstops gehen. Das hat ein bisschen was von Geocaching, dass man da an bestimmte Orte muss. Aber man musste nichts finden. Die Sachen sind zu dir gekommen. Die sind irgendwann aufgeploppt in der App.
Ja.
Das war das. Ich habe damit auch angefangen. Aber das war
wo ich gemerkt habe. Zufall.
Genau, ja.
Der Zufall ist zu groß. Bei Geocachen gibt's keinen Zufall.
Mhm.
So richtig.
Nee. Es gibt feste Koordinaten, da kannst du hingehen und da liegt was.
Oder
auch
nicht.
Es kann auch mal sein, dass der Cache weg ist oder so, dass er mal gemuggelt wurde, sagt man.
Gemuggelt, ja.
Das ist eigentlich dein Thema,
gell? Ja, ja.
Muggeln.
Harry Potter, Muggel, die nicht magischen Menschen, die in dem Fall nicht über das Geocachen Bescheid wissen oder beziehungsweise es vielleicht kennen, aber nicht vermuten, dass da jetzt genau unter dem Holzstück was liegt. Um das mal kurz zusammenzufassen. Wow.
Also, that's
jetzt,
deep.
Jetzt kommt der Sturm erstmal.
Ja, jetzt kommt gerade richtig ordentlich Wind auf.
Rocking like a hurricane.
Und was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau, mit dem Muggeln. Also da bedient sich Geocachen eigentlich, das ist ja auch noch kein altes Hobby. Das gibt's seit dem 3. Mai 2000. Da wurde der erste Geocache.
Ey, das sind immerhin 17 ausgelegt. Jahre.
Ja. Aber für ein Hobby so, also wenn man das oft so kennt,
ja,
gehen die viel länger. Sicherlich Pokémon Go hat eine kürzere Zeit, aber für die meisten Hobbys, wenn du das so hörst, das wurde dann und dann erfunden. Natürlich hat Geocaching auch eine andere Grundlage. Es gibt dieses Letterboxing, was seit 1800 Schieß mich tot gibt, wo man auch wie bei einer Schnitzeljagd eigentlich oder Schnipseljagd Zettel gesucht hat und am Ende einen Stempel hatte, den man sich dann in sein persönliches Buch eingestempelt hat, um zu zeigen, hier, da war ich schon überall. Gell? Dieses auch cool. Geocaching an sich, ja, klingt auch richtig cool. Wird auch teilweise kombiniert mit dem Geocaching. Gibt's auch. Es gibt Letterbox-Caches, die huldigen eigentlich den Vorgänger. Habe ich auch eingelegt tatsächlich. Und da findet man am Ende dann auch einen Stempel in der Dose. Und den kann man sich dann wirklich in sein persönliches Buch einstempeln und kann zeigen, hier, ha, da habe ich wieder was verdient, da habe ich mir einen Stempel geholt, den habe ich erreicht, das habe ich geschafft. Das ist einfach auch ein cooles Gefühl. So. Das ist auch wirklich nochmal was Haptisches, kann man fast sagen. Also was ist ja wie so eine Medaille in dein Regal stellen kannst oder in deinem Buch behalten kannst, wo du auch nochmal so eine Erinnerung hast, wie ein Foto eigentlich fast.
Ja. Nochmal zu den Formen des Geocaches. Mhm. Haben wir jetzt was vergessen?
Also beim Event-Cache, das sind wir jetzt so ein bisschen, das bin ich ein bisschen umgangen fast. Also wie gesagt, das ist eigentlich, ja, muss man dazu fast nicht sagen.
Eigentlich ein Community-Treffen,
genau.
Was gelockt werden kann.
Genau. Meist gibt es auch ein Logbuch. Nicht, ne? Und manche lassen sich da auch ganz tolle Sachen einfallen, dass sie dann zum Thema passend irgendwelche. Ich habe da schon Sachen gehabt, da habe ich eine Mülltonne beschrieben oder sowas.
Ja.
Oder irgendwelche Schatzkisten oder Schwerter oder Flaggen. Je nachdem, was gerade für ein Thema ist, ist lustig. Also es gibt auch Zito-Events, nennen die sich.
Ja. Das Cash sind, in, Trash out.
Genau. Also da geht es immer darum, was für die Umwelt zu tun, eigentlich der Umwelt wieder was zurückzugeben. Es gibt immer die Kritik an den Geocachern, auch von vielen Jägern und Förstern.
Die latschen alles breit, die genau. Vegetation, die stören Tiere in ihrem täglichen Ablauf, manchmal sogar nachts.
Ja.
Zu der Geschichte später mehr.
Also natürlich sind all diese Punkte auch berechtigt, aber wir versuchen auch dran zu arbeiten, sag ich mal, auch wieder was zurückzugeben. Und dafür gibt es eigentlich diese Zito-Events-Treffen, in denen man versucht, was für die Umwelt zu tun. Oftmals sind das Müllsammelorgien, ohne Orgien eigentlich. Also es geht eigentlich nur ums Müllsammeln.
Eine Menge Müll.
Eine Orgie hängen wir nicht noch dran. Müll sammeln oder Pflanzen, also Bäume pflanzen, Hecken anlegen, also auch Schutz für Tiere wird er schaffen oder invasive Pflanzenarten zu entfernen oder sowas oder ja, Zäune aufzustellen. Ja. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen, wo sich da wirklich Geocacher auch engagieren und zusehen, da wieder was zurückzugeben und für die Umwelt auch was zu tun.
Du sollst auch nicht so derbe in die Natur eingreifen, wie zum Beispiel Schrauben in Bäume machen und so. Das ist ja eher nicht so gern gesehen.
Nee.
So Schrauben irgendwo reinjagen oder Nägel, um dann magnetisch irgendwie ein Geocache zu befestigen. Ich muss aber auch sagen, das finde ich irgendwie ganz cool, wenn sie die Umwelt so genutzt haben, dass du es nicht siehst, ohne die Umwelt zu zerstören. Halt ohne irgendwie an, was heißt zu zerstören? Du zerstörst ja, wenn du eine Schraube irgendwo in den Baum machst, zerstörst du ja nicht den Baum generell.
Hm.
Aber ohne irgendwas zu dolle zu verändern. Wie gerade hatten wir zum Beispiel einen, der war in einem Totholz, also in einem abgeschnittenen Baumstumpf. Ich meine, das ist okay. Da war was reingefräst, so ein Stück weit.
Hm.
Und da war das drin. Coole Sache.
Der war aber auch interessant getarnt.
Ja.
Da kann man Erfahrung haben, wie man will. Es gibt immer wieder Leute, die lassen sich coole Verstecke einfallen. Wir hatten wirklich diesen Baumstumpf gefunden. Daneben lag so eine kleine Baumscheibe eigentlich so. Und der Reflex ist eigentlich immer beim Geocachen, ein häufiges Versteck ist einfach das, was am Boden liegt und es ist verdeckt. Ist
quasi drüber gelegt.
Durch Holz, durch irgendwelche Naturmaterialien, Äste, Steine, was auch immer. Blätter, wobei Blätter irgendwann weggeweht werden, aber gibt's auch. Und in dem Fall lag diese Astscheibe da eigentlich, oder diese Baumscheibe. Und ich heb die hoch und darunter sieht man auch ein Loch in der Erde. Man könnte mutmaßen, da war der Geocache drin. Habe ich auch getan. Oder haben wir getan. Wir haben gedacht, er ist weg. Haben auch ins Logbuch geguckt und das Virtuelle in der App. Und da stand drin, der letzte hat ihn auch nicht gefunden. Da dachte man, okay, da ist ein Loch, da ist aber nichts drin. Der ist
vielleicht gemuggelt. Den hat jemand gefunden und hat ihn mitgenommen.
Genau. Und im Endeffekt haben wir auch dann so ganz leicht noch gesehen, dass da wie so ein Klebeband an der Seite von dem Baumstumpf so raushing. Und haben dran gezogen und da kam der plötzlich aus der Seite von dem Baumstumpf raus. Eigentlich ganz coole Sache. Einfach da so ein Loch reingebohrt wahrscheinlich. Coole Idee. Ist einfach mal was anderes.
Auf jeden Fall.
Ja. Tja.
Also wir haben jetzt die Typen beredet.
Ja, das sind so die wichtigsten.
Wir treffen uns erst dann beim nächsten.
Genau.
Bis gleich. Jo, Freunde. Herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt Cache 3 und 4 gefunden. Was sagst du zu Cache 4, Peter? Wow, ist das Inkognito oder was?
Ich glaub,
Pokémon.
Ja, ist irgendein Geheimcode.
Ja.
Also ich zeige Robert gerade auf meinem Garmin GPS-Gerät. Zeige ich gerade ein Rätsel-Cache, der hier in der Nähe ist. Wenn wir uns gerade gefragt haben, beim Cache Nummer 4, den haben wir gerade gefunden, der war fast mitten auf dem Feld, also nicht direkt auf dem Feld versteckt, aber zwischen Feldern einfach so ein Feldweg eigentlich, der auch ein bisschen abseits von der restlichen Runde ist, die man absolviert. Und der einfach so, das war einfach so eine Einfriedung, sagt man so.
Wie so ein Hohlblockstein in die Erde gesetzt.
Genau.
Und obendrauf quasi wie eine Truhe mit so einer Klappe, die zwar kaputt war, aber noch als Klappe zu erkennen.
Hm.
Quasi mit Stein obendrauf.
Es war ein bisschen ernüchternd, weil das Versteck eigentlich, diese Einfriedung, der Raum, der dort geschaffen wurde, eigentlich zum Verstecken, hätte Platz für eine schön große Dose eigentlich, für einen schönen großen Behälter. aber es war leider nur so eine kleine Filmdose drin. Das ist so der Klassiker vom Geocachen eigentlich, so diese kleinen Filmdosen, die man von früher noch kennt.
Kommen wir auch schon bei der Größe sind jetzt.
Mhm.
Die Filmdose gilt als
Mikro?
Die Filmdose?
Mhm.
Als Mikro, genau. Ja.
Also es gibt verschiedene Größen, die werden auch in der Beschreibung angegeben. Das hilft einem manchmal, wenn man nicht weiterkommt. Oder im Vorfeld kann man auch schon gucken, hilft es einem einfach so eine Einschätzung zu finden, wo könnte das Ding überhaupt versteckt sein. Also wenn schon da steht, das ist ein großer Behälter, dann braucht man nicht jeden Stein unbedingt rumzudrehen oder in jede Ecke reinzugucken, wenn da gar kein Platz wäre für was Großes. Das ist manchmal hilfreich, da einfach Bescheid zu wissen, wie es aussieht mit den Größen. Ja, und die Filmdose, wie Robert schon gesagt hat, ist so der Klassiker, wird als Mikro bezeichnet. Also die Größenverhältnisse sind ein bisschen verwirrend, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Weil Mikro eigentlich... Also
das wird nach Volumen auch gemessen, ne? Nach Liter.
Weil diese Filmdose Milliliter. Ist eigentlich der Klassiker. Für mich wäre das der Normalfall eigentlich.
Ja.
Aber beim Geocaching ist das eben die Mikrodose, einfach weil sie relativ klein ist.
Ja.
Es gibt noch kleinere Sachen, die werden aber... Also Makro? Makro gibt's auch noch, ja.
Makro und Nano. Das
ist so eine Zwischengröße, ja. Ein ganz kleiner Nano ist wirklich nur wie so ein Fingerhütchen. Meist auch magnetisch. Aber da gibt's kein eigenes Symbol für. Also es gibt da richtig so eine Größenskala sozusagen. Und der Nano hat aber keine eigene Größe. Also er wird nicht direkt so angegeben, sondern wird unter Mikro mitverzeichnet. Und wird meist dann in der Beschreibung irgendwo oder im Hinweis. Man kann auch nach Hinweisen gucken in der Beschreibung, wenn man nicht weiterkommt. Dort nochmal extra erwähnt. Und da wird dann gesagt, hier, das ist eben Nano. Macht euch auf was Kleineres gefasst.
Guck runter.
Ja. In diesem Sinne, genau, diese Mikros, die Filmdose ist der Klassiker. Dann gibt's diese Petlinge, das sind so Rohlinge aus der Getränkeherstellung, sag ich mal, für die Flaschen.
Ja,
das sind wie so
für PET-Flaschen, deswegen PET. PET. Genau.
Das sind wie so
Reagenz... So Recycle-Flaschen.
Genau, wie so
ja,
Reagenz-Röhrchen eigentlich. Machst du gerade irgendwie einen Wettbewerb hier? Wer kann mehr dazwischen quatschen? Was ich noch sagen wollte. Auf jeden Fall.
Also die sind... ja, die sind halt so, die haben auch so richtig einen Standard-Schraubverschluss, wie man es erwartet von einer normalen Flasche. Das ist quasi wie kurz bevor die aufgeblasen werden in die Form, wirklich solche Blasterrohlinge. Wo es dann für mich interessant wird, sind dann die etwas größer sind. Das finde ich dann immer ganz cool, weil da halt auch verschiedenster Kram mit drin ist. Kann man mal so gucken, was so Leute angeschleppt haben. Oder kann man auch traden. Also auch neue Sachen reinlegen und sich was Kleines rausnehmen. Was ich auch ganz interessant war der Büchercache, den wir mal gemacht haben. Mitten in der Nacht, der. Wo wir dann am Schluss einen großen 10-Liter-Eimer, Farbeimer gefunden haben, wo Bücher drin waren. Stimmt's?
Ja, sowas gibt's auch eben. Wirklich Caches, die darauf ausgelegt sind, möglichst groß zu sein, um auch wirklich Bücher zu tauschen oder Videos irgendwas oder DVDs anderes, ja. Oder gibt's die verschiedensten Themen. Manche sind auch regelrecht wie in so offenen Bibliotheken versteckt. Da ist das Buch dann schon wieder die Tarnung eigentlich. Man kann gleichzeitig Bücher erkunden, aber irgendwo in irgendeinem Buch ist meist auch ein Cache versteckt.
Ja.
Das ist das Witzige. Sind auch in Erfurt erst gerade zwei neue Caches rausgekommen in Telefonzellen. Da haben sie Telefonzellen umgebaut.
Ja.
Als kleine offene Büchereien sozusagen. Und da drin hat jeweils ein Owner, also dasselbe Team, einen Cache versteckt. In dem einen war es eigentlich ganz witzig. Es war total offensichtlich, welches Buch das sein musste. Aber mir ist es nicht aufgefallen. Es war so ein Buch, was total nicht reinpasst in der Bibliothek.
Ja.
Ich kann es ja auch spoilern. Es ist ein Sudoku-Buch gewesen. aber nicht wirklich ein Buch, was Lösungsstrategien präsentiert, sondern einfach so, also
wie man es kennt.
Wie ein großes Heft, wo ein Haufen Sudokus drin sind. Ja. Die Hälfte war schon gelöst eigentlich. Gell.
Cool.
Da drin war der Cache versteckt. Gell. Das war echt total auffällig. Aber ich habe es im ersten Moment nicht gesehen. Ich habe unten angefangen, alle Bücher durchgeblättert, ob irgendwo dazwischen ein Versteck drin ist. Und der hat eben auch ein paar Seiten einfach in der Mitte so ein Kästchen rausgeritzt und da den Cache reingemacht. Coole Idee, als Tarnung auch.
Ja.
Ja.
Und jetzt und eben, Small ist halt 100 Milliliter Dose oder irgendwie sowas. Irgendwie, viele arbeiten mit Lock-Lock-Verschlüssen auch. Also solche, die man so klacken kann am Rand. Ja, und die gehen halt dann bis wirklich sehr groß. Munitionskisten hat man ja früher eher benutzt für sowas. Gibt's ja auch ab und zu nochmal zu sehen. Habe ich auch schon mal gefunden. An der Ostsee. Ja, da haben wir die Größen auch.
Bei den ganz großen Caches, bei den Large Caches, da ist das Interessante, da gibt's wirklich richtig krasse Sachen. Also da gibt's auch ganze Räume, die einfach mal ein Logbuch sind, wo man dann die Wände beschriften muss.
Wow.
Oder irgendwelche Hütten in Alpen oder so, wo jemand privat einfach seine Hütte sozusagen als Geocache gemacht hat. Und da hast du dann rundherum überall Sachen, die da ans Geocaching erinnern oder wo Leute Hinterlassenschaften dort lassen können. Einfach, also da gibt's richtig coole Sachen. Ja.
Jo.
Und jetzt eben hatten wir gerade einen Cache. Da waren wir ein bisschen verwirrt. Also bei der 4, das haben wir ja gerade erzählt mit der Einfriedung. Und davor hatten wir den Cache Nummer 3, also wir haben 2 in der Zwischenzeit gemacht. Den Cache Nummer 3 vom Hasseltal. Don't Hassle the Tal. War wie so ein Brutkasten für Vögel. Da waren auch so 2 Löcher drin eben, aber die waren von innen zugenagelt, das hat man schon gesehen. Also bei solchen Sachen könnt ihr euch immer sagen, wenn ihr seht, dass so ein Brutkasten zugenagelt ist oder wenn eine Scheibe davor ist, dann ist es meist ein Geocache. Habe ich noch nicht in anderer Form gesehen, weil was soll ich sonst für einen Sinn haben, da das Loch zuzumachen, kommt ja kein Tier sonst rein. So, und in dem Fall war von hinten eine geheime Klappe dran, war ganz cool gemacht. Und das Lustige bei der Sache war, ich setze mich davor, mach die auf, Robert hält die auf, weil die wieder zufallen könnte. Und ich guck so rein und sehe da drin einfach mal 3 kleine Mäuse, die da drin nisten, gell. Und Robert sieht das nicht von der Seite, hält das Ding so hoch und denkt so, warum nimmt denn der den Cache nicht raus? Robert nimmt einfach so ganz, ganz kalt so oder ganz kühl, so ganz cool, einfach so die Dose raus, lässt die Klappe wieder zufallen. Und ich sehe nur diese Mäuse, wie die so verdutzt mich angucken, wie die Klappe wieder vor denen runtergeht. Und Robert so, ja, was ist denn, gell, so ungefähr. Hat's gar nicht mitbekommen. Dann war schon eine absolut coole Story.
Und wir gucken da rein, wir gucken in den Cache, was ist denn da drinne und so, und was ist denn da drinne? Und wir schreiben uns ein, alles wie immer. Und Peter sagt, wie hast du das gesagt? Irgendwie, na, wie kriegt man den jetzt wieder rein, so ungefähr? Ja. Und ich sage, wieso? Und einfach reinlegen. Und gucke da rein und sehe da drinnen die Mäuse. Und so, hä? Da drinnen sind Mäuse? Das war so richtig geil. Da haben wir uns erstmal totgelacht, mehr oder weniger. Und dann haben wir die wieder reingestellt und dann war es auch wieder gut. Haben ein paar Fotos gemacht. Und
also die Mäuse können wir auch als Fotos beweisen, ja, belegen. Wir haben sie fotografiert. Haben gesagt, hier komm, begebt euch mal in Pose. Mocke den Mond auf. Drama, Baby, Drama. Und ja, wirkten ziemlich überrascht. Aber haben noch hergehalten als Fotomodel.
Aber ich war auch sehr überrascht, weil ich hab's nicht gereilt. Und dann, hä? Okay.
Ja, war lustig.
Gut, dann werden wir uns jetzt der Nummer 6 und Nummer 5 und Nummer 6 kümmern. Wir treffen uns nach der 6 wieder. Bis dann. Okay, Peter?
Ja, bis gleich.
Tschüss. Jo, Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt Geocache Nummer 5, 6 und sogar noch die 7. Ganz anders als angekündigt. Ha, wir leben halt wild. Und wir haben wieder 2 relativ normale gefunden, muss ich sagen. Und einen, der war wieder ein bisschen besonders.
Hm.
So.
Vor allem der letzte jetzt.
Die Nummer 7 quasi.
Nummer 7 war ziemlich cool. Es war eigentlich so ein Holzpfosten eigentlich mit einem Schild dran, so wie man so kennt. So
ja, Naturschutzgebiet.
Genau, mit einem Schild dran, Naturschutzgebiet. Und wir haben erstmal rumgeguckt, unten. Meistens sind sie ja unten versteckt. Und im Endeffekt war ein Stück von diesem Pfosten einfach zersägt und da waren Nägel drin im Oberteil, die quasi im Unterteil stecken, damit er fixiert wird. Und da war die Dose dann auch magnetisch drin im Oberteil eigentlich von diesem Pfosten. War ganz cool versteckt.
War cool, weil es war eigentlich für jemanden, also das war jetzt ein Geocache-Versteck, was für jedermann zu sehen ist.
Hm.
Also nicht irgendwo unter einem Stein liegt oder irgendwo oder in einem Busch oder sonstiges. Da war direkt auf dem Weg. Also es war ganz, ganz schön cool, muss ich sagen.
Ich fand es auch
wirklich
cool.
Schlau versteckt.
Ja, davor die 2 Sachen waren relativ banal, sagen wir mal. Das eine war einfach nur, also die Nummer 5 war einfach nur so ein kleines Kästchen, wo wahrscheinlich mal irgendwelche Bohrer drin waren. Was hinten an einem Baum, was machst du gerade für ein Gesicht?
Ich überlege. Und
kannst du dich mal dran erinnern? Oder was? Das sah gerade aus, als müsstest du pupsen.
Ich träume gerade. Oh, weg mich
pupsen
doch.
Gehen und husten auf einmal. Und niesen noch. Auf jeden Fall, das war eigentlich nur so ein Kästchen, wo früher mal Bohrer drin waren. Das war hinten an einem Baum dran geschraubt. Drin war auch Werbung für einen anderen Cache. Und ja, dann auch eine stinknormale Filmdose drin. Da hätte auch wieder mehr reingepasst. War ein bisschen schade, war ein bisschen verschenkt. So ja. Vom Platz her, also wenn man schon den Platz hat, auch für euch mal, wenn ihr mal was legt, das macht schon mehr Spaß, einfach größere Sachen zu finden. Wenn der Platz da ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann legt ruhig was Größeres. Aber natürlich jetzt nicht auf Teufel komm raus was Großes legen, dann auch auf die Tarnung achten, weil sonst bringt's euch nicht nix, dann seid ihr nur am Warten, seid nur am Rumrennen, die Geocacher beschweren sich, dass der Cache ständig weg ist. Dann, also wenn's passt, dann einfach eine große Dose. Und in der Mitte hat man noch ein Vogelhäuschen. Mhm. Auch wieder, das fand ich ganz cool von der Idee her. Die Dose war ein bisschen größer. Und da war auch wieder im Endeffekt das Einflugsloch
zugemacht.
Das Brutloch für die Brut war quasi zugemacht, ne? Und oben eigentlich so im Dach, so war so ein dreieckiges Holz, das war von oben, also von den Seiten durchs Dach mit zwei Schrauben die locker waren, einfach fixiert.
Die musste man reingesteckt quasi.
Genau, musste man von außen rausziehen. Das war eine ganz coole Idee eigentlich. Ne? Habe ich in der Form, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ist jetzt nichts total weltbewegendes, aber trotzdem cool.
Ja, stimmt, Peter.
Ja, und das stimmt. Und in der Zwischenzeit haben wir noch ein bisschen geredet. Und
meine erste Amtshandlung war, ich gucke erstmal da rein, ob da Tiere sind. Nicht, dass da schon wieder Mäuse drin rumhocken.
Diesmal nicht. Ein paar Ohrenknieper haben wir gesehen oder Ohrenkneifer. Aber sonst
eigentlich, ja. Und wir haben uns, das Schöne ist, wenn man auch zu zweit ist, ich meine, alleine habe ich auch schon ein paar Runden gedreht, ist auch schön, da macht man sich irgendwas in die Ohren und sucht dann. Aber zu zweit ist es halt auch immer besonderer Spaß, gerade mit Kumpels, so schön Quatsch erzählen dazu und selber noch Erlebnisse auswerten, übers Geocachen auch und andere Dinge, Nerd-Themen, quasi podcasten, ohne dass jemand zuhört. Und ja, das ist einfach so, auch so toll sozial manchmal, dieser Sport, nenne ich es jetzt einfach mal, diese Beschäftigung.
Hm. Es gibt auch Meisterschaften, man kann es auch bald als Sport bezeichnen wahrscheinlich. Aber ich halte das für Quatsch, Meisterschaften dazu zu machen, weil gerade das begeistert mich dran, dass das nicht so ein
ganz kompetitiv ist.
Genau, dass es so ein Hobby ist, wo sich dann alle miteinander, sicherlich messen sich auch Leute miteinander mit den Fundzahlen und irgendwelchen Statistiken und sowas. Das ist eigentlich so ein richtig deutsches Hobby, so was Statistik angeht.
Das stimmt.
Aber diese Meisterschaften, das treibt es für mich dann so ein bisschen auf die Spitze. Das geht dann wieder Richtung Wettkämpfen. Da muss man dann Rätsel ganz schnell lösen und im Team antreten, schnell zu den Dosen rennen um die Zeit und dann möglichst viele Punkte sammeln.
Das klingt aber lame.
Das finde ich dann ein bisschen Quatsch irgendwie.
Ja, das klingt richtig lame. Ich habe Peter übrigens auch erzählt von einem Geocache in Amerika, den ich im Internet gesehen habe. Hat jemand mit einem Temperaturaußenfühler hat das an den Geocache gemacht und irgendwie ans Schloss gekoppelt, fragt mich nicht wie. Und die Aufgabe war, ohne Feuer den Temperaturfühler zu erhitzen, wie auch immer, Reibung, keine Ahnung. Und dann öffnet sich erst der Geocache. Also das fand ich eine richtig nice Idee. Hm? Ich glaube,
cool.
Wir haben ja auch schon ein paar Sachen gefunden, die interessanter waren. Ich habe gerade Peter nochmal dran erinnert, dass wir standen auf einer Eisenbahnbrücke von einer stillgelegten Eisenbahnstrecke. Unten sind Bäume hochgewachsen und quasi neben der Brücke an einem Baum, du konntest quasi nur von der Mitte der Brücke aus drankommen, hing der Geocache auf einem Baum. Und das war echt eine Odyssee, das Ding da runterzukriegen. Zu uns rangezogen, mit einem Schlüsselband, glaube, war es dann. Rangezogen und das dann, also es ist schon Abenteuer und macht einen Riesenspaß.
Es gibt da auch wirklich alle Facetten, so was man sich vorstellen kann. Also es gibt Caches, die sind auf Bäumen und sowas oder unter Wasser. Also da gibt's echt alle Facetten, so was man so machen kann in Hobbybald. Da kommen immer wieder neue Aspekte dazu. Manchmal ist es ein bisschen frustrierend, weil man dann eben auch an Geocaches kommt, so wenn man nicht vorher geguckt hat auf die DT-Wertung. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. D für Difficulty und T für Terrain, quasi also Gelände- und Schwierigkeitswertung, die ist bei jedem Cache dabei und die gibt immer so ein bisschen Aufschluss drüber, ob man was braucht. Also wenn es jetzt T5 ist, also Gelände 5, dann heißt das meist, man braucht eine Spezialausrüstung.
Heißt also Kletterkram und na, so, also oder, so ein Zeug.
Oder
wie
ein
meinst
Boot,
du das?
Boot gibt's auch.
Boot, okay.
Dass du ein Boot brauchst, ne? Da ist jetzt beispielsweise erst bei Camburg ist eine Runde rausgekommen, die nennt sich Saalepaddeln direkt.
Ja.
Und die haben alle Caches am Wasser gelegt irgendwie. Du kommst also von außen nicht ran.
Sondern
die sind immer irgendwo so befestigt, dass du nur mit einem Boot rankommst eigentlich oder dass du ins Wasser musst. So, und die gehen aber davon aus, dass du die Runde am besten machen kannst, wenn du mit dem Boot fahren kannst, langfährst, einfach langschipperst und immer mal anlegst dann an den Seiten. Oder ich weiß nicht, wie die genau gelegt sind. Das können wir eigentlich auch mal machen.
Zumal man das machen könnte, weil sowas, an sowas ranzukommen, so eine Ausrüstung ranzukommen, ist leichter als eine professionelle Bergsteigerausrüstung. Und damit muss man ja auch erstmal umgehen lernen.
Genau.
Ne? Das ist ja auch so ein Ding.
Also da gibt's wirklich extreme Sachen, auch so Tauchcaches, da muss man auch tauchen können, gell?
Oder
braucht so eine Tauchausrüstung.
Oder
muss
Astronaut sein für das ISS-Ding. Ja. Ich glaube, der ist auch mindestens auch T5.
Mhm.
Und ich bin T5 gemustert.
Nee, ich bin eher so T9 noch so.
Von T9, ja. Erinnert mich noch an hier El Rafa hat es doch gesagt. Fahren die dann auch wieder mit dem T9 hinterher? Und er hat einen T5 gemeint, also den Bus von VW. Supergeil. Fahren die da mit dem T9?
Oh, herrlich.
Ah, herrlich.
Ja, also gibt's schon echt lustige Sachen, auch mit der Schwierigkeit. Es gibt meistens mal an, wie schwierig ist es, irgendwie die Dose zu öffnen oder sowas. Gibt's auch richtig so Puzzledosen. So. Es gibt ja auch so Trickkisten, die man nur über einen bestimmten Griff oder eine bestimmte Mechanik öffnen kann.
Na, wie wir vorhin, mit diesen Stäbchen in dem Röhrchen. Das ist ja auch schon mal, es ist nicht schwer, aber es gibt wahrscheinlich auch viel, viel schwerere und viel, viel rätsellastigere, aber das sind so kleine Aufgaben, die ganz lustig sind und ich bin mal mit meiner Frau, bin ich mal durch die Kante gegangen und da musste sie auf den Baum klettern und oben irgendwas anschlagen. Ich glaube, die Runde kennst du auch. Aber du hast so viele Geocaches gemacht, ich glaube. In Bad Bibra auf der anderen Seite von, wo wir gesucht haben.
Ne, ich glaube, da war ich selber auch noch nicht.
Da warst du noch nicht?
Nee.
Ist eine schöne Runde.
Ich habe da lange nicht mal weitergemacht.
Ist eine schöne Runde. Geht schön durch den Wald, hat auch schöne viele Stationen. Aber was mir jetzt halt jetzt so im Unterbewusstsein gerade ein bisschen hochploppt, also Geocaching, kann man drüber reden, wie man will. Man muss es einfach auch mal probieren.
Ja.
Also, wenn ihr auch nur in irgendeinen kleinen Hauch das jetzt interessant fandet, dann würde ich euch empfehlen, zieht euch die einfach erstmal nur mit dem normalen Profil von geocaching.com einfach anmelden, E-Mail anmelden, das Bild aussuchen, fertig. Und da geht's auch schon los. Und da kann man die traditionellen suchen. Das ist für Einsteiger eher am besten, denke ich mal, würde ich jetzt sagen.
Mhm.
Und kann man die sich suchen. Und man muss auch sagen, wir waren vor einem Monat ungefähr auf einem Geburtstag in der Pampa. Also das war wirklich Auenland. Also da ging gar nichts. Das war bei einer guten Freundin von uns, die hatte 30. Geburtstag. Und selbst in so einem kleinen, wie viele Leute werden in dem Dorf gewohnt haben? 60 Leute?
Wenn's reicht.
Wenn's reicht überhaupt. Selbst da war ein Geocache. Also das ist wirklich beeindruckend. Ist auch schön, wenn man mal in Urlaub fährt, da findet man tolle Sachen. Da kommt man auch mal in andere Regionen. Und ich habe zum Beispiel mal auf Mallorca mal einen gefunden. Und das ist eigentlich immer eine ganz coole Sache.
Ist auch sehr familienfreundlich, das Hobby. Ist auch ein Bestreben der Plattform, sage ich mal jetzt auch, der Betreiber. Das steht auch in den Richtlinien drin, dass man eben sowas wie Messer, scharfe Gegenstände, Feuerzeuge, auch Essen soll man nicht reinmachen, um nicht Tiere anzulocken.
Kacke.
Aber auf jeden Fall prinzipiell, oder Pisse, oder Kotze. Auf jeden Fall soll man eigentlich zusehen, dass man so Sachen reinlegt, beziehungsweise den Cache so gestaltet, dass sich auch Kinder dabei jetzt nicht verletzen können bei der Suche, oder dass es nicht zu gefährlich wird. Sicherlich sowas wie T5-Cache, wo man klettern muss, das ist nicht für Kinder gedacht, das ist natürlich für den Spaß der Erwachsenen gedacht. Da muss man sich damit auseinandersetzen, braucht eine spezielle Ausbildung, das kann man selten mit Kindern machen. Aber es gibt direkt richtig familienfreundliche Caches, die dann auch wirklich für Kinder so gemacht sind, dass sie da richtig ein Erlebnis dabei haben, denn irgendwelche Biene-Maja-Caches oder was weiß ich, dann auch über so wirklich Idole der Kinder, sag ich mal.
Das ist ja auch interessant, da kommst du auf den Punkt, es gibt halt auch viele thematische Caches, so die Star Wars Cache wolltest du ja mal machen. Und ich wollte einen Ghostbusters Cache legen, der hundertprozentig noch kommt.
Der Star Wars Cache kommt auch noch.
Und
ich sammle dafür.
Und was halt so meine Idee war, mit Mikro war Filmdose.
Ja.
Ja, mit Mikros alle 151 Pokémons zu machen. Aber 151 Geocaches zu legen, das dauert eine Weile. Zumal, ja auch in den Richtlinien steht, man darf den ja nicht, die ja nicht nebeneinander legen, mhm, sondern man müssen mindestens 161 Meter voneinander entfernt sein. Also nicht nur die eigenen, sondern auch alle anderen.
Du kannst es als, was du machen kannst, um die Richtlinie ein bisschen zu umgehen, dann kannst du aber nur 3 Caches machen oder so, oder einen,
ja,
dass du einen Multi machst. Und dann, also bei einem Multi, der kann in sich geschlossen, muss der nicht immer diese 161 Meter einhalten. Also da kannst, ja, du ganz viele physische Stationen nebeneinander legen, ganz viele Dosen legen, sofern kein anderer Cache damit konkurriert. Und kannst quasi so ein Feld vollpflastern mit 150 Dosen theoretisch und die müssen alle finden nacheinander. Und dann hast du aber am Ende nur einen Cache,
ja,
ein Logbuch für, ja, die ganzen Dinger.
Nee, gell? Das müssen schon
langweilig.
Das müssen schon 151 Tradis, weil, also, so, das finde ich muss schon sein. Das ist dann quasi Pokémon Go Next Level. Also da musst du dann wirklich da irgendwo hingehen und dann sagen, hier, da müsstest du einen Stempel von jedem Pokémon haben, der dort ist, den du dann in dein Buch rein, in ein Buch reinmachen kannst, also so in der Pokédex. Das wäre geil. Das wäre schon nice,
das
oder?
Das wäre fett. Da könnte man auch, das fällt mir gerade ein, ja, jetzt kommt gerade eine Idee. Es gibt auch, die haben wir vorhin nicht erwähnt, Verigo Caches.
Okay.
Das sind Geocaches, da braucht
Gesundheit
man direkt ein Programm zum Abspielen. Da lädt man sich direkt so Dateien, Cartridges genannt, runter. Das sind sozusagen programmierte Dateien für das Programm. Also ich benutze da Where You Go heißt das Programm. Ja, genau. Und das ist ein
Wherever You Will Go.
Und das.
Na, 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 na,
das, das sind dann wie so Minispiele regelrecht. Also dann, die gibt's eher selten, weil die müssen programmiert werden natürlich.
Krass,
es,
ja,
gibt da eine App für UrWeGo, die habe ich habe mich da auch schon mal reingefuchst. Es ist
es
eigentlich.
Es ist WeGo.
Es ist eigentlich nicht so schwer.
Entschuldigung.
Es ist eigentlich nicht so schwer, wie man denkt, weil es eine relativ visuelle Programmierung ist, also
okay,
man sitzt jetzt nicht davor und programmiert hier Zeile für Zeile und jetzt den Code und das,
ja,
und ich setze den Wert auf das, sondern man hat wirklich so, man kann sich das wirklich so einstellen, dass man sagt, das Bild soll an der Stelle kommen, wenn das und das erfüllt ist oder sowas.
Ach so, okay.
Also es ist
eher so ein Baukastensystem.
Ich finde, man kommt da gut durch, ne? Man,
okay,
muss sich sicherlich reinfuchsen, es gibt da viele Tutorials auch und jedenfalls kann man damit richtig regelrechte Spiele bauen, auch Spiele nachbauen, Videospiele. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann
animierten
Avatar hast.
Rudimentär wahrscheinlich,
du selbst,
ja,
bist der Avatar. Avatar. Der letzte Luftbändiger. Oder Aufbruch,
okay,
nach Pandora.
Ich dachte, ich auf Pandora, ja.
Nein, ich find Avatar die Serie geiler.
Echt?
Aber jedenfalls.
Ich fand den Film echt mau.
Der Film ist kacke.
Kacke.
Die Serie fand ich aber, also die habe ich richtig gerne geguckt. Also die erste Serie. Die zweite mit hier Cora habe ich dann nicht mehr lange geguckt, aber die erste Serie ist eigentlich nicht schlecht, auch wenn es
eine
Kinderserie ist. Auf jeden Fall, ich schweife ab. Man ist eigentlich selbst der Spiele-Avatar dann.
Ja.
Dieses Scheißwort, gell, wie das sowas triggert in,
ja, na klar,
in einem, gell. Man ist eigentlich selbst so, der Spiele-Avatar hat dann so wie ein Menü auf seinem Handy, wenn man das abspielt, das Ding, und das sagt einem dann immer, was man sieht und was in so und so viel Entfernung ist. Sagt dann, ja, dort und dort ist eine Scheune. Dann kann man da hingehen, wenn man drin ist, da programmiert man so Zonen. Ah, das geht jetzt ein bisschen zu tief, glaube ich, das interessiert keinen. Und dann, sobald man sich drin befindet, vom GPS-Empfang her,
ja,
vom Empfang.
Vom Empfang der Empfangigkeit her.
Wenn man drin ist, sagt einem das Gerät eben, der Gerät sagt dann, dass man einfach in der Zone drin ist,
immer
und dann passiert
Geschäft,
wieder was. Dann,
ach,
sieht man
so
plötzlich Sachen. Dann hast du eine Kategorie, da steht dann UC. Und dann kannst du I see the Bad Moon Rising, kannst du dann sehen.
Okay.
Und dann klickst du drauf und dann siehst du meinetwegen, siehst du dann einen Landwirt oder einen Bauer.
And
und dann kannst, du,
color,
dann, kannst,
okay,
dann,
ja,
dann kannst du den ansprechen und der sagt dir dann, oh, meine Schweine wurden gestohlen, kannst du die zurückholen. Und das ist hat dann sowas von einem Videospiel. Und dann,
ah,
sagst,
cool,
du, ja, okay, ich guck mal. Und dann läufst du los, kriegst wieder neue Optionen, wo du hingehen kannst. Und kannst einfach die Schweine einsammeln sozusagen, wie Sammelgegenstände oder arbeitest da irgendwelche Aufgaben ab.
Das
ist eigentlich
das ist natürlich
witzig.
Das ist natürlich richtig spaßig, nice für Pokémon, das zu machen, ne?
Und das habe ich nämlich auch mal überlegt, ob man wirklich Pokémon Go in der Form nachprogrammiert.
Ja.
Natürlich ist es dann...
Plus halt wirklich mit, du hast nur eine Location, wo du jetzt ein Pokémon findest.
Genau. Man kann auch so Zufallsvariablen einbauen und sowas auch. Man kann,
ja,
wirklich sagen, okay, Pokémon 1 hat den Wert 1,
mhm,
wirklich wie im Pokédex meinetwegen.
Ja, ja.
Und sagst, in der Zone kann zufällig Zahl 1 bis 15 auftauchen und dann generiert das Programm für dich diese Zahl. und sagt dann, okay, es war jetzt Pokémon 3 und dann kriegst du eben Bisaflor oder was, findest du dann, gell?
Wow, das war natürlich
oder krass. Sowas. Also habe ich echt schon mal überlegt, so nachzuprogrammieren.
Aber das ist halt auch ein Arsch voll Arbeit.
Genau, das ist das Ding. Und du musst sowas auch testen. Also da, das geht echt so in die Richtung Programmierer, aber es ist ein Riesenspaß einfach. Also ich mache diese Dinger unheimlich gerne. Können wir gerne mal zusammen machen. Gibt's richtig coole Sachen.
Ja.
Richtig, richtig coole Sachen. Gibt's nice. Bei Blankenhain. Okay. Blankenhain gibt's einen Turtle. Verago, habe ich zwar schon gemacht, aber geil. Ist auch witzig. Ja. Bist dann auf den Spuren.
Hey, jetzt kommen die Hero Turtles.
Bist auf den Spuren der Hero Turtles und sowas.
Das ist cool. Sowas könnte man auch mit Ghostbusters machen. Ich liebe ja Ghostbusters. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber liebe Zuhörer, ich liebe Ghostbusters. So, Freunde. Wir, denke ich mal, gehen jetzt weiter, oder Peter?
Ja.
Peter, gehen wir jetzt weiter?
Wir ziehen weiter durch den Wald.
Ja. Yeah.
Warum spreche ich so komisch?
Ohne.
Das hätte ich einen Schlaganfall. Ich habe.
Ich dachte, du rappst jetzt voll los. Ich habe Dokumente.
Wir ziehen durch den Wald, es geht voll ab. Wir sehen uns bald wieder im Cast. Ha, mir fällt kein Reim mehr ein, außer dieser Reim, der ist voll der Scheiß. Shit, Chiliminisse. Smoke weed every day. Weed ist cool. Weed ist krass.
Nicht.
Wer ist krasser? Keine Ahnung.
Der Bassist.
Der Bass.
Der Bass. Ja. Scheiße. Okay, mach zu, das wird peinlich.
Jo, hallo, liebe Zuhörer. Wir sind jetzt wieder im Auto. Wir haben wieder unseren Plan komplett über den Haufen geworfen. Er hat Haufen gesagt, ihr habt richtig gehört. Wir haben jetzt die letzten 4 Caches absolviert. Die waren leider, also eigentlich nur noch relativ stinknormale Caches. Da war noch mal einer in den Baum gebohrt einfach. Einer reingesteckt in den Baum. Hat einfach so ein Loch reingemacht, einen Baum. Und dann so 2 Paddlinge einfach, wieder diese Röhrchen mit Halterung an Baum. Aber einer war noch cool, der vorletzte. Den fand man witzig, da haben wir uns kaputt gelacht. Das war eine Eye-Toy-Kamera, die sie einfach hinten an so einem Baum dran gemacht haben, dran geschraubt. Und die kann man dann rumdrehen und hinten ist dann so ein kleines Röhrchen drin gewesen mit dem Cache. War ganz witzig.
Ja. PlayStation 2 iToy ist auch schon eine ganze Weile her, muss ich mal sagen.
Oh ja.
Oh yeah.
Das ist Musik von gestern. So, ja. Eigentlich können wir jetzt so ein bisschen Resümee ziehen, oder?
Ja.
Ja, gell?
Ja, können wir machen. Mir hat's gefallen. Macht immer wieder Spaß, eine Runde mit Peter zu gehen. Und ja, entstehen auch immer lustige Anekdoten dabei, wie zum Beispiel Sachen mit den Mäusen oder der Eye-Toy-Kamera. Und ja, wie gesagt, wie ich schon vorhin sagte, probiert's einfach mal. Es kostet nichts. Auch keine große Überwindung. Es macht Spaß und muss es einfach mal probiert haben.
Genau. Also da gebe ich auch Robert in allen Punkten recht. Also mir hat die Runde auch gut gefallen. Es war mir wieder eine Freude mit dir, Robert.
Vielen Dank.
Wir haben viel gelacht. Manche Sachen hätten vielleicht auch noch mit drauf gemusst, aber die werden wir ein andermal aus. Ich erinnere mich gerade noch, siehst du, die Anekdote wollten wir eigentlich noch erzählen. Ich erinnere mich gerade noch dran, wir sind zusammen mal cachen gegangen.
Ja.
Und dann wurde es so langsam dunkel und dann sind wir nochmal so in den Wald rein.
Ja, du musst das anders erzählen. Also wir haben eine Runde so nah beendet, mehr oder weniger. Das ist quasi jetzt.
Hier ist auch ein Cache drin übrigens.
Okay, krass. Von der alten Bahnlinie, was ich vorhin erzählt habe schon. Und den haben wir quasi beendet und dann wurde es schon. Die Sonne war schon ja locker über dem Zenit. Also es war schon abends ungefähr. Es war schon, kann ich schlecht einschätzen, welche Zeit. Und wir dachten, ach komm, Peter, die kleine Runde jetzt durch den Wald noch, die machen wir jetzt noch schnell.
Schaffen wir noch.
Die schaffen wir. Und es wurde später. Und es wurde dunkel im Wald. Wir hatten zum Glück, Peter hatte zum Glück 2, wie heißt das? Taschenlampen mit. Hatte 2 Taschenlampen mit. Und ja, ich erinnere mich nur dran, wie wir durch die Nacht, durch einen Wald, nichts gesehen. Die Taschenlampen waren gut und die waren dann aber auch nicht mehr ganz so hell gegen Ende. Mhm. Ich glaube, wir haben uns 12:30 waren wir wieder am Auto. 12:30 morgens, nachts. Das war eine geile Runde. Ja. Also die werde ich nie vergessen. Und zumal ja auch da legendäre Sätze geprägt wurden wie Ich glaube, ich habe mich fast eingeschissen. Peter, was ist da passiert?
Am besten, ja, da haben wir gerade einen Cache gesucht, richtig verzweifelt. Und ja, ich kann es eigentlich zugeben, an den Abend war ich so ein bisschen ängstlich.
Ja, mir ging es auch so. Also mir ist das auch nicht geheuer, nachts im Wald so.
Man hört ja dann überall Geräusche von irgendwelchen Tieren, die flüchten oder die wach werden durch einen. Plötzlich fliegen irgendwo Vögel los oder sowas. Und wir haben es dann versucht, so ein bisschen gegenseitig die Hand zu halten. Nee, haben wir nicht gemacht, aber wir haben uns gegenseitig
abgelenkt. Wir haben abgelenkt, halt viel geredet, genau. Und so.
Und irgendwann kam die Situation, wir wollten gerade einen Cache suchen. Oder ich glaube, wir liefen gerade auf dem Weg.
Wir liefen einfach
wir liefen weiter lang, ja. Zum nächsten Cache. Und plötzlich kamen neben uns ganz viele Schritte. So, also man hat so ganz viele Schritte gehört, richtig schnell.
Und es wurde immer lauter.
Die wurden immer lauter. Man hat so richtig gemerkt, die kommen immer näher. Und wir haben auch in die Richtung geleuchtet, gleich hektisch. Also ich vor allem. Ja. Hab gedacht, oh, was kommt jetzt? Es hörte sich richtig an wie so eine Horte, so als wollte einen jemand angreifen oder überrennen, gell? Wir haben aber nichts gesehen. Das war trotzdem noch zu weit weg. Aber durch diesen Boden, durch die Blätter hat man gehört, es wird immer lauter. Es kommt immer näher, gell? Und ich weiß gar nicht mehr, haben wir dann Geräusche gemacht? Irgendwas haben wir dann gemacht?
Nee. Oder wir waren ganz still.
Wir waren ganz
und
still.
Und haben dahin geleuchtet und haben Peter, was war das? Ich weiß es nicht. Peter, ich glaube, das waren Hirsche. Also, oder das waren Rehe. Und Peter, ich weiß es nicht. So ungefähr, mehr oder weniger. Ja, wir leuchten da jetzt hin. Leuchten. Auf einmal, es war ja dann auch gleich still.
Hm, die haben uns dann irgendwann mitbekommen.
Und die haben uns mitbekommen. Aber die sind auch nicht weggegangen. Ne?
Hm?
Und wir sind dann einfach weitergegangen. Und 2 Meter später sagt Peter, ich hätte mir jetzt fast eingeschissen. Da war das Gelächter natürlich wieder groß. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch einen riesen Schreck gekriegt, auch richtig Schiss gekriegt gerade in dem Moment. Und hier, guck mal, hier in dem Haus sind übrigens, hast du gesehen?
Kugeln. Hm?
Die Kugeln. Egal. So, weiter. Und wir haben auf jeden Fall, ich hatte richtig Schiss zwischendurch.
Hm?
Gerade so, wenn du Blair Witch Project damals, den Film, den fand ich auch total krass damals. Und bin eher ein Schisser bei solchen Sachen. Aber es war richtig, richtig cool. Ich werde das nie vergessen. Und auch, wo wir dann oben auf dem Berg waren, in dem Wald, wo du dann so quasi über dieses... Es war ja dunkel, aber der Mond hat ja trotzdem noch alles beleuchtet. Und du konntest die Felder trotzdem noch sehen und alles. Und es war schon ganz cool. Mhm. Was auch geil war, war an diesem alten Gartenhaus, was da war. Was ja quasi fast schon Lost Place war.
Ach, ja.
Lost Place muss man mal dazu noch erklären. Das sind so ein ganz berühmter Lost Place ist in Norddeutschland, was so eine ehemalige Nervenheilanstalt war und sowas, glaube ich, jeder kennt aus jedem x-beliebigen, zeigen das ja fünfmal täglich bei Galileo oder so. Und das sind halt solche verlassenen Orte, wo halt keiner mehr ist und wo halt immer nur mal so ein paar Abenteurer hingehen, sich das angucken. Und da kann man eben auch Geocaches verstecken. Das ist ein Lost Place. Und da war eben auch so einer da, so eine alte Gartenlaube oder was das war. Und das war halt auch im Dunkeln. Und bin ich ganz ehrlich, ich wäre da nicht reingegangen. Du warst ja drinnen. Ich hab gesagt, Peter, ich warte hier. Das wäre mir zu krass dann. Also ich bin da wirklich manchmal auch ein Schisser. Kann ich auch locker zugeben, das ist mir egal.
Dafür hat man auch zu viele Horrorfilme und zu viele schlechte Storys auch schon gehört, gell, was so nachts manchmal passiert, gell, wo Leute weggeschnappt werden. Gerade wenn man dann an so einem Gebäude ist, denkt man so, oh, wenn da jetzt einer drin ist, im Dunkeln hockt, gell?
Ja.
Oder da steht und einfach nur auf jemanden wartet, gell, der da nachts lang wandert, gell, so, der einen beobachtet, gell? Man fühlt sich regelrecht beobachtet, weil man einfach nicht sieht, was um einen herum ist. Das ist eigentlich das, was einem Angst macht, das Unbekannte, das Dunkle. Aber selbst für sowas, für so einen Nervenkitzel, da muss man jetzt auch nicht eine normale Runde machen. Eigentlich soll man das ja auch nicht machen,
nicht eben wegen Tieren, auch wegen Tierschutz. Aber wir dachten, wir schaffen das schneller.
Ja.
Und es wurde dann einfach dunkel.
Wir haben uns einfach verschätzt, also in der Regel machen wir das auch nicht. Aber für solche Sachen kann man eben auch den Kick suchen, sage ich mal, in dem Sinne, da gibt es spezielle Nachtcaches auch dafür. Das haben wir vorhin nicht erwähnt. Das sind dann meist Multicaches, eben mit mehreren Stationen im Endeffekt Caches. Und da ist dann wirklich, der ist so angelegt, dass man den nur nachts machen kann, weil man sonst den Weg nicht findet. Da sind dann an Bäumen Reflektoren angebracht oder man muss mit Licht irgendwas aktivieren. Irgendwelche Reaktivlichter gibt es da auch, habe ich auch schon gehabt. Die dann plötzlich irgendeinen Code blinken oder sowas oder Zahlen, Buchstaben anzeigen, wenn man auf die leuchtet. Also da gibt's richtig coole Sachen, wo sich Leute wirklich mit Elektronik auch coole Sachen einfallen lassen. Und dann kann man wirklich durch die Nacht ziehen und sein eigenes Abenteuer erleben.
Es gibt ja auch Lost Place Caches direkt, ne?
Ja.
die quasi so richtig an solchen, ich habe ja mehr oder weniger so einen gelegt in dieser Trebra.
Ja, stimmt.
Bloß
ja.
halt nicht so ausgezeichnet, ne? Also an einem verlassenen Haus und der wird auch immer regelmäßig besucht. Ja. Das ist halt, da passt eigentlich zu diesem Gruselfaktor, passt gut das, was du mir vorhin gesagt hast, was du eigentlich noch sagen wolltest. Mit den Drogen verstecken und so.
Ach so, ja.
Dass Leute durch Zufall.
Ja, gab's jetzt erst wieder vor kurzem, jetzt seid ihr richtig am heißen Scheiß dran. Erst vor kurzem, ich höre mir ja auch Cash Frequenz jetzt häufiger an, den Podcast, den ich mal erwähnt habe, in unserem ersten Podcast. Da gab's jetzt erst einen grausamen Fund mir fällt der Ort gerade nicht mehr ein. Jedenfalls in einem Ort haben ein paar Geocacher, wollten einen neuen Geocache legen und sind wahrscheinlich in irgendein Rohr reingekrochen, irgendein altes Rohr, irgendein Abflussrohr oder was weiß ich. Gibt's auch Caches, da musst du in irgendwelche Rohre reinkriechen.
Ja.
Und da haben sie eine...
Hast du ja auch mal gemacht, ne?
Genau, ja. Da haben sie wirklich eine Leiche gefunden.
Ach du Scheiße. Oh.
Und die ist sogar 12 Jahre alt, stand jetzt drin in dem Bericht auf der Geocacher-Seite.
Also und als Mensch oder liegt da seit 12 Jahren?
Achso, nee, die Leiche liegt seit 12 Jahren dort.
Also ach so.
Im Alter von 27 Jahren, sie vermuten jetzt
ja,
die Polizei, dass es eine Dame, eine Frau war, die da in der Nähe gewohnt hat, die vor 12 Jahren vermisst wurde. Okay. Im Alter von 27 Jahren mit 4 Kindern.
Wow.
Also absolut krass. Also die könnte das jetzt sein, wurde von Geocachern gefunden. Ob's die ist, wissen sie noch nicht. Muss noch herausgefunden werden, falls es da noch viel herauszufinden gibt. Also wirklich schon so fast ein Skelett eigentlich fast.
Wow, gell? Krass.
Also extrem, sowas wird auch regelmäßig, aber wird öfter gefunden, wirklich von Geocachern ja. oder Drogenverstecke. Ganz ungefährlich ist es auch nicht immer, es gibt auch schon Leute, die sind wirklich, es klingt komisch, ist aber so, Peter Lustig.
Peterchen Voss.
Es sind wirklich schon Leute beim Geocachen auch umgekommen, also man muss ja. sich auch immer überlegen, ist es das wert? Es ist am Ende immer eine Dose, die irgendwo hängt. Das klingt jetzt sehr nach Erziehungsmaßnahme. Ist es euch das wert? Denkt drüber nach, Kinder.
Ja, es ist aber so.
Es ist so. Manche gehen wirklich an die Grenzen und...
vor allem, ja. wenn du da so ein T5 versuchst zu machen, ohne Anleihen und so eine Scheiße und versuchst dich da irgend so eine Steilwand irgendwie leicht runterzulassen.
Ja.
Also...
Das kann auch mal richtig schief gehen. Oder Leute, die haben an Klippen-Geocaches gesucht, und sind ein Stück zu weit gegangen, sind abgerutscht und sind ja. die Klippe runtergefallen. Gell?
Das ist also natürlich ganz schön bitter.
Das sind auch so Orte, die sollte man sich auch als Owner, als jemand, der einen Cache legen will, ja. auch überlegen, ob es wirklich so sinnvoll ist, so einen ja. Ort zu zeigen. Oder ob es nicht zu gefährlich ist für die nächsten Cacher, ja. die kommen.
Das hat ja auch selbst eine Verantwortung. Also das erinnert mich an diesen Cache, der so ganz hoch auf dem Baum war.
Hm?
Der, wo dann
ach, ja.
der wirklich... Hm. Locker in 4-5 Metern Höhe hing auf einem Baum, wo unten die Äste total, hast du gesehen, aber kein einziges Blatt mehr dran, die waren richtig morsch und alles, also, und das auch noch auf einer Schräge,
ja.
auf einem Abhang, ne, also, das haben wir uns nicht angetan.
Nee. So. Das sind so Momente, also dann auch so, ach nee, das muss man sich nicht antun, also das.
Dann lieber nachts durch den Wald laufen.
Genau, da Nervenkitzel in allen Ehren, aber es geht immer noch um jeden sein Leben, also muss jeder an sich selbst denken und das ist so eine Dose nicht wert, also.
Nee.
Das ist Quatsch.
Nee.
Ja, also das ist so der brandneue Scheiß gerade auch aus der Szene, sag ich mal, gell? Also wurde ja, erst vor kurzem wieder eine Leiche gefunden.
Oh, wow.
Ja.
Da habe ich keinen Bock drauf.
Ja. Also ich habe bisher auch noch nichts Krasses
gefunden. Ich glaube, mit skelettiert könnte ich leben.
Ja, gut.
Also mit einem Skelett einfach nur könnte ich leben, aber uiuiui, der Rest geht dann sehr an die Psyche, denke ich.
Hm.
Uiuiui.
Nee, da wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich mit umgehen würde, wenn ich mal sowas finde.
Krass,
also auf jeden Fall Polizei rufen, aber wie man dann selbst damit
klarkommt. Meine Schwiegereltern haben mal ganz andere Geschichte. Vom Hundertsten ins Tausendste. Ihr wisst ja immer, wie es ist. Die sind mal einen relativ berühmten, also bei uns in der Region einen relativ berühmten Unfallort Ersthelfer gewesen.
Mhm.
Das ist an der B87 in der Faschingszeit sind doch mal zwei Leute von einem Auto erwischt worden.
Ja.
Oben Richtung, Richtung NR, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Und da waren die Ersthelfer. Und es war ja so heftig, dass da abgetrennte Körperteile und so weiter und so fort. Also quasi keiner konnte mehr helfen und meine Schwiegereltern waren quasi die Ersten, die da waren.
Krass.
Und auch halt so richtig mit nur noch der Torso liegt da und so ein Kram. Also es war schon krass. Also es hat schon richtig geknallt, denke ich mal. Und ja, wie die das weggesteckt haben, Wahnsinn. Krass.
Das ist dann hart,
ey. Ja. Jo, jetzt sind wir wieder auf so einer schönen Note wie das letzte Mal, oder? So, andere Sache. Geocachen, tolle Sache. Ich glaube, ich werde mal wieder mehr eine Runde gehen. Ich muss auch sagen, im Sommer laufe ich nicht so gerne.
Ja, Sommer ist
anstrengend. Finde ich voll. Ich meine, dieses Jahr war ja kein Sommer. Wir nehmen übrigens gerade am 9.9. auf, 2017. Falls ihr in 5 Jahren das nochmal hört. Das ist ganz schön Schiene. Im Sommer finde ich immer zu anstrengend. Also im Herbst, so wie jetzt, das Wetter war voll okay, es hat nicht geregnet. Es war sehr windig, ich denke, das habt ihr gehört. Tut uns leid an dieser Stelle, wenn das zwischendurch mal ein bisschen schwierig war zu hören. Aber das ist eben, so ist es eben beim Outdoor-Podcasting. Und ja, hier hinten fehlen mir auch noch einige in der Region. Und auch da oben, ja, da oben sind ja einige neue entstanden, so das letzte halbe Jahr. Ne, hier dieser Schlenker nach da hinten an der Poche lang und
ja, da sind auch viele.
Und da vorne den an der Poche, die habe ich geholt.
Den hast
schon, die habe ich geholt, die kleine Reihe. Und auch, aber auch mit Bonus und alles und so. Bin ich mal mit meiner Frau ein bisschen gelaufen. Meine Frau habe ich auch so ein bisschen halb angefixt, muss ich sagen. Die kommt halt gerne mit und die hat auch schon einen besseren Blick entwickelt als ich für sowas. Die findet sowas leichter.
Geht mir oftmals auch so. Mit meiner Freundin auch. Die findet da viel mehr oder schneller. Also die hat da einen richtigen Blick. Wir hatten es ja vorhin auch bei ein, zwei Caches, wo wir da rumgeguckt haben und es einfach nicht gesehen haben, weil wir einen falschen Blick hatten. So.
Oder
manchmal ist man auch zu nah dran am Objekt und muss man einfach mal einen Schritt zurückgehen, um es richtig zu sehen.
Ja. Fällt dir noch was ein?
Ne, eigentlich so.
Also erstmal bedanke ich mich bei dir, Peter, dass du mir dieses Hobby näher gebracht hast. Peter ist ja auch quasi die Initialzündung gewesen, dass ich das auch ab und zu mal mache. Und ich glaube, ich habe ja jetzt ein Cash-Mobil, mehr oder weniger. Also ein schönes Klappfahrrad. Da mache ich mir noch so ein Travel-Bug drauf. Ein Travel-Bug ist eigentlich nur eine Abfolge von willkürlichen Zahlen, die generiert wird.
Und digital. Buchstaben.
Und Buchstaben, Zahlen und Buchstaben. Was man dann quasi auch finden kann. Wir haben noch gar nicht über die Thematik der Geocoins gesprochen.
Nee, auch nicht, ja.
Das ist aber dann, also das ist wirklich schon Next Level Shit. Level 2, oder?
Ja,
ich sagen. Das ist dann. Also das ist kein Anfängerkram mehr. Nur mal kurz abgerissen. Das ist eine Medaille oder ein Gegenstand. Da sind auch wieder willkürliche Zahlen und computergeneriert für Zahlen und Buchstaben drauf. Und die werden von Geocacher zu Geocacher weitergereicht und immer in neue Dosen gelegt und man kann wieder neue raustun, neue mitnehmen und so weiter und so fort. Und die werden dann bei geocaching.com werden die dann eingegeben und auch gelockt. Und da kann man an einer schönen Weltkarte sehen, wo der überall schon war. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Also ich habe zum Beispiel einen, der war schon irgendwo auf den Philippinen und auch schon in den USA und da sieht man, da kann man dann schön sehen, wie weit er schon gereist ist. Eigentlich eine tolle Sache. Und Nidorino ist ja auch schon wahrscheinlich richtig weit
gekommen. Ich überlege gerade, wo der zuletzt war. Ja. Wir haben so Nidorino, gab es mal früher bei Burger King, gab es mal Pokémon-Figuren und so eine Figur haben wir eben auch so ein Dog-Tag, so eine Hundemarke dran gemacht, die kann man sich kaufen mit direkt eingestanzten Code und haben wir eben losgeschickt. Und der ist auf jeden Fall bis nach Amerika gekommen. Ich weiß das gar nicht, wo er jetzt zuletzt war. Auf jeden Fall ist jetzt seit einer Weile verschollen, also es passiert nichts mehr.
Ja.
Entweder nimmt ihn keiner mehr mit oder es hat mal jemand eingesteckt oder der Cash wurde mal gemuggelt. Das kann eben auch alles passieren.
Ja. Aber das ist auch ein interessantes Ding. Das ist sogar fast noch das Interessante. Also das finde ich auch richtig geil. Also ich finde das einfach nur dieses Stück Plaste oder dieses Stück, ich habe zum Beispiel Superman, da ist so eine Superman-Figur dran, der war auch schon in Amerika und der wird im Endeffekt weiterreisen, als du es jemals wirst.
Ja.
Das ist ganz interessant so, also es ist super geil, so dieses Gedankenspiel. Und um nochmal meine Geschichte von vorn zu erzählen, die ich Peter nur erzählt habe, die er ja auch schon kennt, die Peter ja auch schon kannte, ich bin mal in Urlaub gefahren nach England und habe, man kann diesen diesen Geocoins oder diesen Gegenständen einen Auftrag geben, erreiche England. Mhm. Und dieser Geocoin ist genau 2 Tage, bevor ich nach England aufgebrochen bin, nach England gekommen. Also er war quasi vor mir in England. Also es war wirklich cool. Es war wirklich ein cooler Zufall. Und hier war auch, hier da fängt der eine an.
Mhm. Okay. Und hier drüben geht die andere los.
Und hier den habe ich noch nicht gemacht. Muss ich auch mal machen. Aber hier gibt's Schnitzel.
Schnitzeljagd.
Schnitzeljagd. Sind wir wieder bei Schnitzeljagd. Oh, ja. Freunde, ich bin jetzt eigentlich auch fertig. Ich möchte jetzt noch nicht über die nächste Folge reden. Hm. Die quatschen wir nachher ab in Ruhe.
Das überlegen wir uns noch. Ja, über Geocachen könnte ich auch stundenlang quatschen. Ich,
ja,
könnte,
ja.
Ich könnte jetzt noch Stories rausholen über irgendwelche coolen Caches und sowas im Bunkern und sowas. Also,
im Bunkern, okay.
Ja, warum auch schon, also...
Nee, ich habe das nicht gewusst, deswegen
dachte,
frage ich.
Ich dachte, du willst jetzt zum Ende kommen. Ja. Wollte ich jetzt, okay, ich erzähle sie noch.
Ja, erzähl noch, komm.
Es gibt Lost Place Caches, das hat ja Robert schon angedeutet. Und es gibt bei Halle einen, der nennt sich Fallout, wie das Spiel.
Cool.
Bindestrich,
das ist genau mein Ding.
Bindestrich für eine Handvoll Kronkorken.
Ja.
Und das ist ein Lost Place Cache, da muss man sich auch vorher anmelden. Das ist auch immer so gemacht, also gibt es direkt dann einen Kalender und sowas, und dass dann nicht zu viele an einem Tag reingehen und sowas und sich nicht dann gegenseitig um Füßen stehen da drin und sowas. Und das bei dieser Location ist wirklich das Besondere, dass es ein erhaltener Bunker ist, teilweise noch mit Ausrüstung drin auch, der über 2 Etagen geht. Und man bekommt quasi nach der Anmeldung, bekommt man vom Owner erstmal die richtigen Koordinaten, sonst findet man das Ding gar nicht. Die sind quasi, der gibt dir Koordinaten an, aber da wisst ihr immer noch nicht, wo der Bunker ist. Und da gibt dir eigentlich die richtige Beschreibung erst, damit auch nur diejenigen die Beschreibung bekommen, die eingetragen sind, erst wenn du angemeldet bist. Und glaube ich auch erst den Tag vorher oder am selben Tag bekommt man das erst. Und dann dieser Owner gibt einem auch noch eine Karte mit. Der hat tatsächlich diesen Bunker komplett überprüft, was es da für Räume gibt, und da wirklich einen Plan angelegt für beide Etagen.
Ja.
Dass man sich da drin zurechtfindet und sich nicht verläuft.
Okay, krass.
Das war für mich so der Hammer. Und da drin ist natürlich duster, also ohne Taschenlampe geht da gar nichts. Ist nur dunkel da drin.
Hätte ich so Bock drauf.
Und wie gesagt, über 2 Etagen, also würde ich auch nochmal mitkommen. Ich fand das Ding auch so cool. Und dann hat man wirklich so 12, 13 Stationen oder sowas, wo man dann immer an verschiedenen Stellen im Bunker muss, wo eine Geschichte erzählt wird, eben über Fallout. Und am Ende findet man auch ein riesen Final, sowas, also eine schöne Dose, die auch im Bunker versteckt ist, kann ich auch so sagen, aber man vermutet nicht, wo es ist im Endeffekt.
Okay.
Da muss man...
Ja, auch nicht spoilern,
bitte. Das muss man auch erst wissen, also das ist wirklich cool gemacht, also diese Lost Place Caches, man durchläuft immer
Hallo?
Ist gerade das Nachbarauto rübergeguckt. Man durchläuft diese Location dann auch immer, das ist echt ganz cool, das macht richtig Spaß, und am Ende diese Finals sind auch immer ziemlich cool. Wir hatten es bisher auch nur bei einem Lost Place, wo wir aus Versehen, das Feine zu früh gefunden haben. Das war eigentlich auch der Knüller.
Okay, das ist natürlich.
Aber den gibt's mittlerweile nicht mehr, das kann ich sogar spoilern eigentlich.
Ja, okay.
Der hieß die Villa des zerstreuten Professors. Und man kriegt dann auch mal eine Story dazu, das ist ganz cool. In dem Fall ging es drum, der ist eben so ein bisschen alt geworden und sowas, der Professor, und kann sich nicht mal an alles erinnern, und seine Frau ist krank geworden und irgendwo hat er Geld versteckt in seinem Haus, er weiß auch nicht mehr wo. Das ist eine alte Villa, und dann läuft man da drin rum und findet wieder verschiedene Stationen in den Räumen, das wird dann immer so beschrieben, wo man hingehen muss, weil mit Koordinaten ist da nicht viel.
Ja.
In dem Gebäude über mehrere Etagen, das bringt dir nichts, weil die Koordinaten zeigen ja nur von oben, wo du bist, und im Gebäude hast du auch kaum Empfang, dementsprechend wird immer beschrieben, wo du hin musst. Das ist eigentlich cool gemacht. Ja. Und dort war es so, wir sind irgendwann nicht mehr weitergekommen. Wir sind an einer Stelle, haben wir nicht kapiert, was wir machen müssen. Und dann sind wir einfach rumgelaufen und haben geguckt, ob wir irgendwo was Auffälliges finden, ob wir wieder einen Anschluss finden zu den restlichen Stationen.
Ja.
Und es gab in diesem Gebäude wie so einen Balkon im Innenbereich an der großen Treppe, die hochführt, gab es einen kleinen Balkon innen drin. Und da war eine Tür davor, ich park erstmal, war eine Tür davor, die war aber verschlossen. So, wir aber als spitzfindige Geocacher haben an der Seite vorbeigeguckt, beziehungsweise da war ein Fenster, was zerschlagen war von dieser Tür.
Ja.
Und haben durchgegriffen, auf die andere Seite gegriffen und haben das Schloss natürlich einfach zur Seite hochgenommen und haben den Riegel zur Seite gezogen quasi. Ja. Haben quasi den Bügel vom Schloss ausgenutzt, haben den Riegel genommen.
Ja, ja.
Eigentlich hätte man den Schlüssel irgendwo bekommen dafür.
Ach so, okay.
Und wir haben es aber so aufbekommen, sind rein
Und haben aber auch erstmal gedacht, hier ist eigentlich nichts auf diesem Balkon. Aber warum ist hier ein Schloss? Das macht keinen Sinn.
Ja.
Und dann gab es tatsächlich in der Holzvertäfelung gab's versteckte Schränke. Die sieht man auf den ersten Blick nicht. Aber wenn man dann genau hinguckt, gab es wie so Schränke. Und die haben wir dann richtig hier mit Messer aufgehebelt. Die gingen auch schwer auf. Und da drin war am Ende das Final. Also wir mussten auch den Koffer mit dem versteckten Geld finden, quasi für seine kranke Frau. Und den haben wir dann zu früh gefunden eigentlich. Und sind ein paar Stationen entgangen. Aber es war trotzdem ein Erlebnis. Wir fanden es eigentlich witzig, dass wir das Final gefunden haben, bevor wir überhaupt den Cache richtig absolviert hatten. Also sowas kann einem auch passieren. Aber es war einfach eine coole Location. Und wie gesagt, das ist nur mal so ein Beispiel für ein Final, was einfach toll gemacht ist, wo man erstmal rausfinden muss, wie kommt man da jetzt hin oder wo ist jetzt dieses Final, wo kommt man am Ende raus, gell? Wo ist die Dose? Wo ist eigentlich das Versteck, das eigentliche Versteck, gell? Da gibt's richtig coole thematische Geocaches in Deutschland. Also die sind leider vom Aussterben bedroht, weil eben, so wie das immer ist mit dem Grundstückseigentum und sowas, man braucht eine Erlaubnis vom Eigentümer. Sowas spricht sich ja dann noch rum, ne? Es spricht sich rum, genau. Manches,
hey, da laufen Leute über dein Grundstück und so.
Manche sind zu auffällig, laufen da rum, quatschen zu laut oder sowas. Da muss man eben auch gewisse Regeln einhalten, nicht an den Fenstern gucken oder sowas, damit es die Nachbarn nicht sehen, dass da gerade jemand drin ist in dem Gebäude.
Ja.
Das sind auch alles so Sachen, da kann man sich auch reinlesen. Da gibt's richtig coole Sachen. Muss man meist immer ein Stück fahren, aber es gibt richtig tolle Stories. Ja, können wir gerne auch mal machen.
Geil. Jo, Peter, ich danke dir wieder für diese wunderschöne Runde und für diesen wunderschönen Podcast. Ich bin raus. Vielen Dank.
Jo, ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war wieder schön.
Und lustig.
Ja.
Und schön.
Bis bald.
Sogar mit Rap. Macht's gut.
Jo.